Wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei wrestling-infos.de. Ja, kaum ist das gute Wetter weg, kommt hier bei uns im Norden der Regen und ich bin wohl voll in selbigen geraten und habe mir einen Schnupfen aufgesagt. Also das sage ich ja öfter mal, aber diesmal, finde ich, hört man es noch ein bisschen deutlicher als sonst. Das soll uns aber nicht davon abhalten, wieder den Wochenrück- und Wochenendausblick in Sachen WWE hier zu besprechen. Es steht ja doch einiges mal wieder an. Man versucht sich so ein bisschen durch die Post-Mania-Depression, die es diesmal tatsächlich nicht ist, finde ich. Es ist eher eine Post-Mania, ja, nicht so wirklich Fisch, aber auch nicht wirklich Fleisch. Also es tut keinem wirklich weh. Haut aber auch keinen so richtig vom Hocker. So habe ich zumindest den Eindruck, wirkt es bei mir. Ich bin sehr gespannt, wie es bei meinem heutigen Mitstreiter wirkt, den ich gleich willkommen heiße. Aber Stichwort weder Fisch noch Fleisch. Wir haben zumindest wieder ein Pay-Per-View. Es geht wieder nach Saudi-Arabien und es steht wieder zu hoffen, dass da keiner in den falschen Handwerker-Sägebaumarkt gerät. Es ist mir immer wichtig, dass einmal bei jeder Show nochmal anzudeuten, was da gerade passiert ist oder was da gerade, was da vor Jahren passiert ist und dass Regime, die Menschenwürde und Menschenrechte für alle hochhalten, auf der einen Seite dann, ja, wie soll ich sagen, Firmen, die aus ihrer Mitte kommen und das angeblich genauso leben, dann darüber wandeln. Aber meine Güte, wer macht es heute denn nicht? Ja, sei es Firmen, sei es Sportverbände. Ich glaube, mittlerweile ist jeder drüben. Warum denn nicht auch WWE, könnte man sagen. Gefühlt seit 100 Jahren machen sie da ihre Show. Und diesmal haben wir mit King und Queen of the Ring ja ein weiteres großes Highlight, das in Saudi-Arabien über die Bühne geht. Dazu haben wir noch ein Interview, das unter der Woche geführt wurde, das wir auch besprechen wollen. Ja, also ist mit Ausblick und Rückblick doch einiges wieder, was heute auf dem Programm steht. Ich freue mich, das wieder zu besprechen mit meinem Kollegen. Herzlich willkommen, diesmal wieder aus Wien, der Christian, unser Chris.
Wunderschönen guten Tag. Ja, ich habe mir gedacht, ich check mal die Lage in der Heimat, in der alten Heimat. Und ja, ist wettertechnisch ganz okay. Also Regen und Sonne streiten sich ein bisschen um die Pole. Aber ja, die Termine zwingen mich nach Österreich. Und ich muss sagen, es hat sich nicht viel verändert. Deswegen bin ich froh, wenn es dann wieder zurückgeht und für mich der Alltag wieder ansteht. Alltag bei WWE, ja, nicht so wie immer, wie früher, du hast schon recht. Post-Mania zieht sich auch irgendwie, obwohl wir eigentlich schon Pre-Summer-Slam sein müssten, aber dahingehend, ja, spricht man jetzt nicht so wie bei Mania, was Sinn macht, aber zumindest gab es auch früher vor dem SummerSlam schon ein paar Main-Event-Matches, die man so spekuliert hat. Im Moment ist alles eher, ja, sagen wir es mal, ruhiger und sind auch viele Verletzte. Aber ich bin sehr gespannt, wie wir diese Card empfinden. Ich, aus irgendeinem Grund empfinde ich sie so ähnlich wie Backlash, aber ich denke mal, sie hat noch ein paar interessante Nuancen, nicht nur aufgrund des Ortes. Aber gut, da wissen die Leute schon Bescheid. Ja, ich freue mich auch und ich denke, wir können da schon ins erste Thema reinhüpfen.
Können wir, glaube ich, tatsächlich. Aber ich musste so schmunzeln, als du eben sagtest, ja, es hat sich nicht allzu viel verändert. Ich finde, Wien ist eine faszinierende Stadt. Da ist ja richtig viel Neues und viel Hightech und High-End. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass in einem bestimmten Sinne ist die Stadt im Jahr 1914 stehen geblieben. Das finde ich wirklich faszinierend. Also das meine ich gar nicht negativ. Also dieser alte Glanz der Wiener KOK-Metropole, ich meine, da leben die Wiener ja auch ein Stück weit von. Ich war ja, wie gesagt, 2013 mal da und fand das wirklich großartig. Also du kannst da in irgendwie neu moderne Bauwerke gehen und dann kannst du ins Freud-Museum gehen, wo die Zeit stehen geblieben ist, gefühlt. Ich finde, das macht die Metropole tatsächlich auch aus. Aber bevor ich mit Chris hier in ein kulturellen Austausch trete, glaube ich, lassen wir das Thema weg. Das heben wir uns mal auf für eine Wiener Melange, wenn ich mal da bin, und gehen rein in das erste Thema, wie Chris so richtig schön sagte. Und es ist tatsächlich mal nicht Vince McMahon. Es ist auch nicht irgendwie ein großes Groundshaking-Ereignis, das unter der Woche uns alle heimgesucht hat. Es ist eigentlich nur ein Interview und auch gar kein wirklich großes, und es ist eigentlich auch nur eine Nuance, die in dem Interview passierte. Worum geht's? Es geht um Sami Zayn, der sich unter der Woche geäußert hat. Und es ging um das Booking von Triple H und wie Sami Zayn es denn einschätzt. Und interessant, Sami Zayn hätte ich immer als Hunter-Guy tatsächlich gesehen. Mhm. Er wurde bei NXT sehr gepusht, auch bei WWE jetzt im Main-Roster hat er ja eigentlich auch ein bisschen overachieved sozusagen. Das muss man aber auch sagen, begann in einer Zeit, in der Vince McMahon ja noch das Zepter hatte. Und dadurch ging Sammy over und ich habe immer gesagt, das war so nicht geplant. Ich bleibe auch nach wie vor dabei, dass es in der Art und Weise nicht geplant war. Aber Sammy hat etwas sehr, sehr Interessantes in dem Interview gesagt, das zumindest darauf schließen ließ, dass Vince an dem unerwarteten Overkommen von Sami Zayn dann vielleicht doch mehr Anteile hatte, als ich das damals und auch heute immer noch gesehen habe und immer noch sehe. Warum? Darüber würde ich sagen, sprechen wir jetzt, denn Sammy hat was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, für ihn wäre es wohl jetzt doch deutlich schwieriger, bei WWE ein World-Title zu erringen, denn, und das klingt jetzt negativ, obwohl es eigentlich sich da auch zugleich positiv anhört, ich weiß auch nicht, wie Sammy es gesagt hat, es klingt tatsächlich eher negativ, obwohl es das vielleicht gar nicht sein muss. Denn Sammy hat gesagt, Hunter hat einen Plan, er bookt Long-Term-mäßig und wenn Hunter eben seine Leute auf dem Zettel hat und sie auf den Weg gebracht hat, dann geht er davon nicht runter. Sammy glaubt offenbar, dass er keiner von diesen Leuten ist, die Hunter jetzt auf Sicht Richtung Heavyweight Championship booken möchte. Na gut, er ist ja nun auch gerade Intercontinental Champion und da ist es jetzt auch nicht so einfach, gleich auf Heavyweight Champions zu gehen, aber ich verstehe ungefähr, was er meint. Interessant war, was er über Vince McMahon gesagt hat. Er hat gesagt, da waren seine Chancen wohl größer oder wären auch jetzt noch größer gewesen, auf einen Heavyweight Championship Titel gebookt zu werden, denn bei Vince war eben viel mehr möglich. Das klingt jetzt eher positiv, obwohl das ganz sicherlich nicht positiv war. Warum war viel mehr möglich? Das hat Sammy auch überraschend deutlich gesagt, finde ich. Ja, weil Vince einfach nur von Woche zu Woche gebuckt hat und ja auch teilweise während der Shows seine Entscheidung noch korrigiert und alles über den Haufen geschmissen hat. Was ich aber sehr cool fand, und da bin ich tatsächlich eher bei Vince, und ich hätte nicht gedacht, dass ich das in Booking-Entscheidungen mal sagen würde, denn Sammy gab zum Protokoll, dass Vince das, wie sagte Sammy, ist das Nervende, das Annoying, diesen Annoying-Faktor, das Nervige an Sammys Charakter gesehen und ein bisschen inszeniert hat. Ich sage einfach mal ehrlich, das war das Verschwörer-Gimmick, durch das Sammy overgekommen ist und dass ich ja Verschwörungstheoretiker-Gimmick, dass ich ja bis zum Ende gefeiert habe und bei dem ich so traurig war, als es dann in diese blöde Face-Geschichte overgegangen ist und dann von diesem Verschwörer-Theoretiker-Gimmick immer weniger übrig geblieben ist. Aber es ist interessant, das ging wohl ein Stück weit auf Vince zurück und wenn ich zurückdenke, hat Vince, wenn das alles denn so stimmt, finde ich Sammys große Stärke da zum Ausdruck gebracht, denn wenn er da durch die Gegend nervt und irgendwelche Weltverschwörungstheorien von sich gibt, dann finde ich ihn großartig, 1000-mal besser, als wenn er Standard-Babyface ist. Aber interessant ist in der Tat die Aussage, und da würde ich Chris mal wieder ins Spiel bringen wollen, wie dürfen wir denn die Aussagen von Sammy interpretieren? Ist das jetzt ein Lob für Hunter, eher Kritik an Hunter, ein Lob für Vince? Ist er einfach nur traurig, weil er jetzt wohl nicht Heavyweight-Champion wird? Ich kann das gar nicht richtig einordnen, Chris.
Ja, super spannende Aussage, die ja fast gefühlt random irgendwie da raufgeklatscht wurde. Natürlich wird das immer sehr gerne aus dem Kontext gerissen und in Clickbait-Zeiten ist das natürlich ein absoluter Traum. Aber bietet natürlich für uns eine super Möglichkeit, da ein bisschen in eine Diskussion zu treten. Sami Zayn, ein Charakter, der nach seinem Ladder War und einer großartigen Zeit mit einem Alter Ego dann den WWE-Move bekommen hat. Und die NXT-Zeit war für mich so eindeutig, das muss so ein Daniel Bryan werden, weil die Underdog-Rolle steht ihm so unglaublich gut. Das ist eigentlich perfekt und hat mir damals auch sehr gut gefallen. Man hat das dann, finde ich persönlich, relativ schnell dann auch in diese Situation gebuckt, die, glaube ich, auch jeder erwartet hat gegen Kevin Owens. Auch ein bisschen random, ich glaube, es war ein Battleground Pay-Per-View. Und dann war das Pulver so ein bisschen verschossen und er hat sich verloren. Und da kommen wir dann eben zu diesem Interview, wo er gesagt hat, okay, ja, das waren so die Zeiten, wo Vince ja wohl wahrscheinlich noch in den letzten Jahr, Monaten so Spaghetti gegen den Kühlschrank geworfen hat und gehofft hat, okay, was bleibt kleben? Und kleben geblieben ist so Sami Zayn und für uns, glaube ich, auch ein bisschen Baron Corbin mit dem Ich-bin-arm-Gimmick und der Spaghetti-Soße im Hemd. Sami hat halt dann daraus mehr gemacht und der Rest ist Geschichte. Dennoch super spannend, denn ich, genauso wie du, empfinde ich seine Chancen für einen Heavyweight Championship Match oder Titelrun bei Triple H größer, einfach aufgrund der Tatsache, dass Triple H, wie soll ich sagen, wie nennt man das? Er forciert so ein bisschen die Indie-Guys oder so die Wrestler und nicht so das Gimmick, was auch hier für mich Vor- und Nachteile hat, denn ähnlich wie du nehme ich den Verschwörungstheoretiker Sami Zayn wahrscheinlich so 100-mal eher als dieses Babyface. Und das ist da auch ein bisschen so das Konstrukt, das bei mir zusammenbricht. Denn damals beim NXT-Run war eigentlich genau dieses Gimmick, was ich so gefeiert habe. Aber es hat sich, glaube ich, auch ein bisschen verbraucht durch Daniel Bryan oder auch dadurch, dass man es bei Sami Zayn eben nicht durchgezogen hat damals. Und das hinterlässt Spuren, Narben, die man nicht mehr los wird. Auf der anderen Seite Vince McMahons Art und Weise des Bookings, das macht dann wiederum auch großen Sinn, denn wenn es tatsächlich so war, dass er das Skript immer 5 Minuten vor der Show zerrissen hat, hatte da tatsächlich jeder eine Chance und wir haben das, glaube ich, auch in den letzten Jahren wunderbar mitbekommen, also Titelruns für Jack Swagger, Del Rio und Co., Ziggler waren jetzt nicht ein Produkt von Long-Term Booking, sondern wahrscheinlich eher so ein Zufallsprinzip. Und dadurch, dass sich auch die Sachen zwischen Vince und Hunter ein bisschen auch noch übergrenzen bzw. überlappen, wäre es natürlich sehr spannend zu wissen, wie das war auch damals mit der Elimination Chamber, wo er ja sein Titelmatch hatte, wer da grundsätzlich die letzte Entscheidung gegeben hat. Am Ende steht halt so ein Interview da, wo man viel hineininterpretieren kann. Ich denke mal schon, dass er glücklicher ist, so wie wahrscheinlich der Großteil des Rosters in der Triple H-Ära. Wahrscheinlich am meisten aufgrund des Klimas Backstage und des weniger vollgepackten Terminkalenders. Auf der anderen Seite, ohne jetzt großartig letzte Beweise zu haben, der Vince McMahon-Ära, mir fehlen irgendwo in der Triple H-Ära so die Gimmicks. Und jetzt nicht nur das Verschwörungstheoretiker-Gimmick, aber es gibt dann halt einfach so Auswege für Superstars, die ja einen Monat oder zwei von der nächsten Entlassungswelle entfernt sind. Deswegen fand ich das ja so schade bei Damage Control beziehungsweise vielmehr bei der Alpha Academy, weil du da ein bisschen ein Gimmick forcieren könntest für Superstars, die ein bisschen verloren sind. Ich persönlich sage, wir befinden uns jetzt in der Techniker-Ära, Triple H, der das Wrestling fokussiert und das merkt man bei Raw, vor allem beim Turnier gerade. Und das ist auch okay, das finde ich cool, macht auch sehr viel Spaß, aber um vielleicht das Grau-Weiße der Show zu durchbrechen, indem du einen Kübel roter Farbe hinknallst, einfach so zwischen der Show, alle Stunde lang, wäre das ganz cool, wenn da plötzlich ein Sami Zayn rauskommt und sagt, ja, das hier ist alles korrupt und alle sind gegen mich, in seiner gewohnten Art und Weise. Oder ein Baron Corbin, ja, so sehr er sich vielleicht neu erfunden hat, er ist halt schon wieder da, wo er beim Main Roster aufgehört hat. Und wenn er da mit seinem Spaghetti-Leiberl hin und wieder Backstage mit Kevin Owens und einem Panzer sich herumjagt, das fände ich halt irgendwie schon süß und würde der Show vielleicht noch diesen Tupf vergeben, der interessant ist. Also denke ich mal, dass man viel hineininterpretieren kann. Vielleicht ist er tatsächlich auch ein Kind von der alten Schule, so der Vince-Schule, das kann natürlich sein. Er hat ja auch lange Zeit auch unter Vince gearbeitet. Also ich denke, viele werden zwar glücklicher sein, aber es gibt sicher Situationen, wo man sich auch so diesen Überraschungseffekt wünscht, denn auch ein Kevin Owens wäre ich sehr interessiert daran, wie er seine Chancen sieht. Ja, er war ja unter Vince Universal Champion. Ob er unter Triple H noch eine große Chance hat, ich zweifle dran, aber eine unglaublich spannende Aussage, finde ich, die sehr viel Interpretationsspielraum gibt. Am Ende glaube ich, dass man von beiden Seiten etwas in den Topf bei ihnen werfen kann. Und er ist immerhin Intercontinental Champion, aber wie gesagt, ich persönlich empfinde diese Regentschaft als sehr 0815. Und wenn der Titel wechselt am Wochenende, würde ich das sogar bevorzugen, denn das gibt uns die Möglichkeit, vielleicht ein Gimmickwechsel oder die Rückkehr zur Bloodline beim Civil War. Jetzt gehe ich schon sehr, sehr weit, aber das ist, ja, es ist halt wieder oldschool, auch wenn das ganz nett war, wie Backstage da von Owens erwartet wurde bei WrestleMania. Aber wie gesagt, das waren die Höhepunkte und das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn es weiter nicht geht. Ich denke, vor allem bei Zane war da sogar viel noch drin, was ich gar nicht mehr gesehen habe. Und umso überraschender ist dann diese Aussage.
Ja, also ich finde aber auch, was du gerade angesprochen hast, dieses Segment bei WrestleMania, ich fand es großartig, die Backstage-Segmente, wo Sammy auf KO gewartet hat und er dann auf Sammy. Aber man muss auch sagen, diese Segmente lebten von bereits Vergangenem. Also das geht ja weit bis Ring of Honor zurück. Es geht auch in die Bloodline-Storyline zurück. Es war eigentlich etwas, was der Bonus vergangener Jahre war oder was in diesem Segment sozusagen den Reiz ausmacht.
Nostalgie hat da viel mitgeholfen.
Genau. Und eben, weil du weißt, dass die sich auch zwischenmenschlich wirklich sehr, sehr schätzen und richtige Buddies sind, familiär und so weiter. Die Familien sind wohl angeblich auch sehr, sehr gut miteinander unterwegs. Das berührt dann natürlich auch. Aber es ist eben nicht etwas, was berührt aufgrund des tollen Bookings, sondern aufgrund der Geschichte, die beiden auch privat miteinander haben. Das kannst du eben nicht dem aktuellen Booking-Produkt zuschreiben. Ich weiß auch tatsächlich nicht, wie ich die Aussage von Sami Zayn interpretieren soll, ob das jetzt Lob für Hunter oder eine Kritik ist. Ich glaube, er hat einfach die Sachen dargestellt, wie er sie sieht und wie sie vielleicht tatsächlich auch sind, ohne da eine Wertung reinbringen zu wollen. Sprich, er will Hunter da keinen Vorwurf machen. Es ist absolut konsequent, wenn du Hunter bist, für dein konsequentes Booking stehst. Und wenn dann bestimmte Worker nicht auf der Liste dieses Bookings sind, dann ist es nur folgerichtig, dass die auf Sicht auch nicht World Champion werden. Und ich bin da auch bei Chris. Sami Zayn ist mit dem Intercontinental Title derzeit auch gut bedient, weil das gibt bookingmäßig auch nicht mehr her, muss man sagen. Da hätte er der nötige Weltverschwörer sein und vielleicht auch bleiben müssen. Gut, ich weiß nicht, ob man den irgendwie auch mit der Zeit übergekriegt hätte. Weiß ich nicht. Ich kann es mir aber nicht so richtig vorstellen. Ich hätte zum Beispiel auch jetzt komme ich schon wieder, also heute wird die Nostalgie-Rumheul-Show, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ich hätte auch kein Problem gehabt, Damage Control in der Art und Weise, wie sie waren, noch Monate, ach, gib mir mehr, gib mir Jahre weiter.
Gib mir den New Day Run, kein Thema.
Und komischerweise, wo du es gerade sagst, auch wenn du es so nicht meinst, ich finde, New Day sind das Paradebeispiel. Die sind nicht mehr so heiß, wie sie mal waren. Aber sie tun überhaupt keinem weh. Also mir zumindest nicht. Also immer wenn ich New Day im Ring sehe, weiß ich, was ich bekomme. Ich freue mich auch, weil ich New Day eben einfach mag. Das kann ja Chris schon seit Jahren nicht mehr verstehen, dass ich mit New Day irgendwie cool bin. Aber da weiß jeder, das war etwas, was sich gefunden hat. Das ist overgekommen, als es eigentlich schon aufgegeben war, dieses Stable. Und sie funktionieren zu dritt eben zusammen. Und sie funktionieren wohl auch nur zu dritt zusammen. Und es war auch sehr, sehr klug damals bei Kofi Mania, ihn nicht von New Day rauszunehmen. Es war hochintelligent, es so zu machen, weil es war klar, dass dieser Run enden würde. Und dann geht er zurück ins Stable. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum man bei Damage Control diese Scheiße machen musste. Denn jetzt hat Io Sky gar keinen Titel mehr. Dakota ist mehr oder weniger weg vom Fenster. Und über die Kabuki Warriors müssen wir überhaupt nicht reden. Und Bayley führt einen der belanglosesten Championship-Runs ever. Das wäre als Damage Control so nicht passiert. Warum muss man gute Stables immer auseinanderbrechen? Ich finde, New Day sind ein geiles Beispiel dafür, dass die altern können. Sie werden ihren Hype nicht konservieren, aber sie funktionieren eben so, wie sie sind. Gut zusammen und alleine funktionieren sie eben nicht. Schöne Grüße an die Japanerin und an Dakota. Das ist einfach blöd und WWE macht es leider immer und immer wieder. Und der nächste Split, Grüße gehen raus an die Alpha Academy. Das ist auch schon beschlossene Sache, obwohl auch da, ich sage es jetzt, diese Leute nur zusammen funktionieren werden. So. Sorry, das war jetzt mein Rumgeheule, das musste einfach raus. Und ja, Die Leute haben eben ihre Stärken, manche als Stable. Sami Zayn für mich tatsächlich in der Tat, sein Annoying-Ding ist so nervig, das muss overgehen. Und er ging over. Und ich würde ja jubeln, wenn er irgendwann seinen komischen grünen Müllanzug da wieder ausgräbt und dann mit seiner Mütze da wieder irgendwelche Sachen erzählt. Oder er macht ein Tag-Team mit Baron Corbin, der auch wieder homeless wird. Das wobei, oh, das hätte eigentlich, das hätte eigentlich
was. Richtig was, ja,
also, dass Corbin immer die Leute anbettelt und Sami Zayn belabert sie mit Verschwörungstheorien und am Ende geben sie ihm Geld, aber dann kriegt Corbin eine Rakete in die Eier und dann kommt Dolph Ziggler zurück und klaut ihm das Geld. Ach, ich muss das Segment gleich nochmal angucken. Es war eins der besten Segmente aller Zeit. Und Kevin fragte, geht es? Und Corbin sagt, nein, es geht nicht. Und dann kommt der Diebstahl. Ja, also Entschuldigung, ihr seht, wir sind heute nostalgisch drauf und kleben in der Vergangenheit. Da fällt es uns fast schwer, in die Zukunft zu blicken. Wir machen es trotzdem. Denn so schwer fällt es uns dann tatsächlich natürlich doch nicht. Wir haben ja ein Pay-Per-View, der am ja gar nicht so weit ein Firmament entfernt. Es ist ja schon Samstag wieder. Da wir Saufi-Show haben, wird es auch zu einer christlichen Zeit, was westeuropäische Zeitmerkmale angeht, über die Bühne gehen. Also eigentlich ist es angerichtet für ein entspanntes Wrestling-Event. Ja, heute ist Mittwoch, nachher ist angerichtet ja auch schon das UEFA-Pokalfinale. Ich bin ja mal gespannt, ob Leverkusen hier die perfekte Saison hinbekommt. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es sowas schon mal gegeben hat, aber ich kann es mir fast vorstellen, dass es sowas noch nie gegeben hat. Also in Deutschland wohl nicht, in Österreich, ja vielleicht. Ich weiß nicht, ob Austria sowas mal geschafft hat.
Ich glaube nicht, ich glaube, das wäre tatsächlich das erste Mal.
Müsste ich mal durchprüfen. Also seit über 50 Spielen auf jeden Fall ungeschlagen. Das ist also so wie einst Madrid, hätte ich fast gesagt. Aber vielleicht haben auch die Königlichen das nicht geschafft. Das muss man echt mal nachprüfen. Aber ihr seht schon, ich drifte ab, weil WWE, ja immer wenn es nach Saudi-Arabien geht, da tue ich irgendwie alles, um nicht mich damit auseinandersetzen zu müssen. Aber wir machen das jetzt mal. Fangen wir gleich mal an zu Beginn, um die Stimmung richtig in den Keller zu bringen. Also falls ihr einschlafen wollt, ich nehme den Main Event gleich mal. Ich bin so frei, ja. Cody Rhodes gegen Logan Paul. Allein die Stipulation regt an zum Wegrennen. Und da ich das nicht über die Lippen kriege, muss Chris das jetzt machen. Bitteschön.
Ja, wir haben uns ja alle gefragt, okay, Cody Rhodes gegen Logan Paul, hat man ja damals sowas angedeutet wie ein Champion gegen Champion Match. Und ich glaube, dass Cody sowas bei Twitter, X, auch bestätigt hat. Und wir haben darüber gesprochen in der Vorwoche und ein Thema, das ja sowas wie ein Sackgassen-Booking nach sich gezogen hat. Und die WWE hat reagiert und in ihrer charmanten Weise haben sie es entsprechend blöd gelöst, finde ich. Vertragsunterzeichnungssegment. An sich eine.
Doch, ich muss das nochmal kurz zusammenfassen. Das hast du so geil gesagt. In ihrer charmanten Weise haben sie es entsprechend blöd gelöst. Das ist genau. Für mich der Spruch der Woche. Ja, das muss ich mir merken. In der charmanten Weise etwas entsprechend blöd lösen. Geil.
Ja, Vertragsunterzeichnungssegmente gibt es in Hülle, aber sie funktionieren. Also, das ist etwas, wo ich auch selbst immer sage: weißt du was, das passt, das ist knackig. Da hast du einen Tisch immer im Ring, jemand purzelt drüber oder drauf. Und dann hast du die Fehde quasi schon on the way. In dem Fall haben wir nicht viel eine Fehde. Und über das Match selbst reden wir gleich im Vertragsunterzeichnungssegment. Und wir sehen da die Entourage von Logan Paul natürlich und einen anderen älteren Herrn, der gute Anwalt von Logan Paul. Und nachdem Cody unterschrieben hat, auch Nick Aldis war da, hat Logan gesagt, du pass auf, das passt mir irgendwie nicht. Ich verstehe nicht wirklich, warum ich meinen United States Titel aufs Spiel setzen sollte, das hast du dir ja gar nicht verdient. Und hat dann seinen Anwalt da vorgeschickt und der hat uns einen neuen Vertrag quasi vor die Nase gehalten. Und zwar geht es hier nur um die Undisputed WWE Championship. Und dies hat man dann auch unterzeichnet. Nick Aldis war dementsprechend auch nicht sehr happy. Cody hat es in seiner Manier, in seiner alten Manier, hat gelächelt, hat das hingenommen, hat gesagt, du pass auf, okay, kein Thema. Und jetzt haben wir eben kein Champion gegen Champion Match, was für mich positiv ist, aber wie man es gelöst hat, ungünstig. Ich verstehe auch nicht, warum man da so halbgar auch hingegangen ist. Also das hätte man ja sofort klar machen können. Ich habe es auch in der Vorwoche gesagt, Champion gegen Champion Matches waren einfach viel zu präsent in den letzten Wochen, Monaten, auch Jahren bei WWE. Da bin ich eigentlich froh, dass man das hier rauslässt. Aber entsprechend blöd hat man es gelöst. Und das Match an sich, ich weiß nicht, das würde ich dir wieder gern hinwerfen. Ansonsten, ja, ich glaube, das, was wir letzte Woche, über was wir letzte Woche geredet haben, bleibt gleich. Da ist viel Langeweile und Belanglosigkeit drin. Nicht nur aufgrund der Tatsache, dass keine große Spannung im Match liegt. Das liegt an vielen anderen Faktoren, finde ich.
Ja, herzlichen Dank für die Zusammenfassung der Vorgeschichte. Jetzt muss ich das Match wieder nehmen. Das mache ich gerne. Ich übernehme das Match. Also ich mache es natürlich so semi gerne, weil es ja ein Cody-Match ist. Da bin ich immer ein bisschen zurückhaltend. Aber das Match jetzt mal rein aus WWE-Perspektive, man gibt Cody schon gute Sachen, muss man sagen, was die Gegner jetzt auch angeht für sein Run. Mit Logan Paul bekommt er eigentlich was sehr, sehr Spektakuläres. Logan Paul hatte, wie gesagt, immer gute bis sehr gute Matches gehabt. Und das wird jetzt, denke ich, auch relativ spektakulär. Man wird sich in Saudi-Arabien nicht lumpen lassen, wohl auch mittlerweile nicht mehr lumpen lassen können, dass man da so bessere House-Shows liefert. Seit Jahren sind die Show mittlerweile auf einem sehr ordentlichen Niveau in Saudi-Arabien, stellenweise sogar, muss man sagen, auf einem großartigen Niveau. Und da wird man hier jetzt nicht zurückstehen. Der gute Cody hat mit AJ Styles jetzt nicht den heißesten Gegner, aber dafür einen technisch überragend guten Gegner bekommen. Wir haben über die Sterne uns letztes Mal unterhalten. Da hat der gute Dave sehr, sehr tief in die Sternenkiste gegriffen und auch viele andere haben hier ein sehr gutes Match gesehen. Ja, Chris und ich ja auch. Wir haben die Umstände ja dargelegt. Also man macht es mit dem Cody-Run im Rahmen dessen, was geht, nicht schlecht, finde ich. Also ich wüsste nicht, wie man es jetzt viel besser machen kann, denn jeder weiß, dass Cody den Titel nicht verlieren wird. Das Booking ist, sag ich mal, kann man jetzt drüber streiten, ob das so gut ist, dass man da jetzt als Logan Paul so den besseren Saul Goodman da aus dem Ärmel zaubert, der dann auch noch Paul Heyman Konkurrenz machen würde und da irgendwelche tollen Klauseln da noch rausklabüstelt. Aber meine Güte, aber du gibst Cody eben spektakuläre Gegner und da wird irgendwas Spektakuläres passieren. Die WWE-Crowd wird es lieben, da bin ich mir sicher. Der objektive Wrestling-Fan wird sagen, das war ein gutes Match und das WWE-Produkt, die WWE-Maschine wird laufen und sie wird weiterlaufen und deswegen kann ich da jetzt objektiv, wirklich, ich kann da nicht viel Schlechtes sagen, denn dass ich jetzt mit Cody nicht so happy bin, das liegt ja an mir. Das ist ja jetzt keine Sache, dass Cody jetzt kein Star ist oder sowas. Wir haben es tausendmal gesagt, er ist es ja und das ist ja auch alles gut. Dass man jetzt Cody hier die US-Championship auf dem letzten Meter dann genommen hat, liegt vielleicht daran, dass man es ein bisschen strecken möchte oder sowas. Ich meine, Cody hat ja gesagt, er wird schon ganz gerne Grand-Slam-Champion werden. Und ich hätte auch keinen Stress damit, dass Cody auch den US-Titel hat. Ist das ja eh Wumpe, ob Logan Paul ihn hat oder Cody. Klar, aus Corporate-Sicht, aus WWE-Sicht ist Logan Paul als US-Champion sicherlich nicht verkehrt. Er macht ja alles richtig da mit dem Gürtel und präsentiert ihn da vor einem sehr, sehr großen Publikum. Und wer aus nichts Energy-Gold macht, der kann auch aus dem US-Titel ein Bling-Bling-Prestige-Objekt machen, denke ich mal. Also, wie gesagt, ich bleibe dabei. Booking-technisch kann man über die Art und Weise der Inszenierung des Matches streiten. Über Gegner meines Erachtens überhaupt gar nicht und über die Qualität des Matches werden wir am Ende wohl auch nicht streiten müssen, denn Cody ist ein wirklich guter Wrestler, auch wenn er mir nicht viel gibt im Ring, weil es mir alles zu sehr ja WWE-Style ist, in Anführungszeichen, also so, wie er die Matches eben worked. Das macht Cody allerdings auch seit Jahren so, ja, also Cody-Matches sind Cody-Matches, wenngleich sich das Niveau seit seinem Run bei New Japan und natürlich, wir kennen die Geschichte mit AEW und so, dass es ihm wrestlerisch jetzt nicht schlecht bekommt, diese Geschichte. Das kann man überhaupt nicht sagen. Also Cody hat der Weggang von WWE, also nicht nur gut getan, er hat ihn elevated. Er hat ihn zu etwas gemacht, was er vorher nie geworden wäre und was ich auch noch immer noch nicht in ihm sehe, aber das ist mein Problem. Ja, Chris, ich glaube, wir werden einfach ein richtig gutes Match erleben. Ich weiß nicht, was ich sonst dazu sagen kann. Mitnehmen wird es mich nicht, aber wir werden anerkennen müssen, glaube ich, nach der Show, das war wieder mal ein Match, das wir roundabout 4 Sterne einordnen.
Ja, ich denke, das wird keine Überraschung sein, dass wir hier die 4-Sterne-Marke knacken werden, dadurch, dass Logan Paul da, ich weiß nicht, ob er es bei WWE unter 4 gemacht hat bisher. Wir werden auch wahrscheinlich einen Highspot-Moment bekommen, so einen Real-Moment für Social Media. Es ist auf jeden Fall auch zwei Stile, die ich irgendwie interessant finde. Cody ist ja auch so in einem Zwischending, der kann auch Highfly, macht er auch. Ist aber auch sowas wie ein Heavyweight, also der packt auch hin und wieder seine Heavyweight-Sachen aus. Und Logan Paul, ja, ein Stil hatte er auch nicht. Ich würde ihn da eher in einen Highflyer-Stil reinpacken, aber hat auch sehr große Kraft. Ray hat er ja auch gerettet, glaube ich, sogar in Saudi-Arabien vor einem sehr unglücklichen Spot. Also das auf jeden Fall, nur ja, der Gegner, ich nehme mal Cody Rhodes raus, weil das halt eine eigene Blase ist, das ist ein Superstar. Bei Logan Paul, ja, ist auch ein Superstar, aber wie gesagt, da ist das Ganze irgendwie gerade bei mir stagniert. Ja, es kann sich natürlich ändern und ähnlich wie AJ Styles haben sie auch nicht sehr viel Zeit bekommen, um hier irgendwas aufzubauen, aber die Promo aus der Vorwoche, die war schon sehr ernüchternd und langweilig und deswegen hoffe ich dann doch auf etwas Neues und bin auch sehr gespannt, wie mich dieses Match dann am Ende stehen lässt, denn es ist jetzt nicht so, als würde ich genau wissen, was mich erwartet. Zum Beispiel bei Becky gegen Liv kann ich mir schon ungefähr vorstellen, was wir bekommen. Hier doch weniger. Wer übernimmt die Kontrolle? Wer wird hier mehr einstecken? Also das wird dann doch interessant, aber die Spannung, die ist halt weiterhin nicht gegeben und ich bin auch gespannt, wie lange man es macht. Also man hat ja wieder sehr wenig Matches, also wird man dem auch ordentlich Zeit geben. Also ja, da gebe ich dir recht. Ich denke, wir werden hier ein ordentliches Match sehen mit einem Highspot und am Ende wird Cody das Ding dann noch verteidigen.
Was ich jetzt interessant fand, als ich deine Ausführung mir angehört habe, war das Gefühl, dass ich, weiß nicht, wie es bei dir ist, aber für mich fühlte sich tatsächlich so an, als ich dir zugehört habe, dieses Match Cody gegen Logan wird interessanter, je näher es rückt, komischerweise. Also das Booking interessiert mich nicht, die Inszenierung interessiert mich nicht. Mich interessiert eigentlich nur, was sie im Ring draus machen. Und das ist nicht die schlechteste Spannung, die du vor einem Match haben kannst. Denn bei Matches, die durch das Booking eingeleitet sind, dann hast du entweder, wenn es zum Match kommt, den absoluten Peak und willst es sehen, oder du hast eine Ernüchterung, weil die Inszenierung jetzt vorbei ist und das Match, weißt du, muss ich jetzt eigentlich nicht so wirklich haben letzten Endes. Aber hier ist es so, dass die Inszenierung mir völlig egal ist und ich weiß nicht, wie ich mich fühlen werde, wenn die beiden im Ring stehen und die Glocke ertönt. Ich kann es wirklich nicht sagen. Es kann sein, dass ich dann sage, oh Gott, bitte aufhören sofort, oder dass ich sage, okay, gucken wir doch mal, was die beiden draus machen. Und ich kann jeden verstehen, der das, sage ich mal, unter Wrestling-wissenschaftlichen Gesichtspunkten analysiert und einfach die Qualität sich rauszieht und schaut, was sie auf die Matte bringen. Und ich glaube, ich würde eher in diese Richtung tatsächlich sogar gehen. Das könnte sich bei mir so anfühlen. Und es ist nicht die schlechteste Variante, wie gesagt.
Ja, dieses Match hat eigentlich tatsächlich keinen Aufbau gebraucht. Wenn Sie sagen, das findet in 3 Wochen statt, freut euch drauf, sage ich, weißt du was? Okay, ist in Ordnung. Bevor ich diese Promo, diese gelangweilte und wahrscheinlich schnell hingeschmierte aufs Skript bekomme, dann lieber einfach, weißt du was, das Plakat, die beiden sollen sich ansehen, böse und intensiv, dann habe ich wahrscheinlich tatsächlich mehr davon, da gebe ich dir recht.
Genau. Okay. Dann würde ich sagen, können wir ja auch schon vielleicht das Match ansprechen, das du eben schon angesprochen hast, nämlich Becky gegen Liv. Es ist das zweite Championship-Match auf der Card und ich bin tatsächlich bei dir. Du hast es sehr schön gesagt und ich fühle ja nun mal das Gleiche in diesem Fall tatsächlich und da will ich auch nicht so tun, als ob ich es dann anders empfinde. Dieses Match lässt mich in Bezug auf das Booking kalt, es lässt mich in Bezug auf die Titelträgerin kalt. Bei der Challengerin ist es komischerweise nicht viel besser, muss ich gestehen, obwohl wir Liv Morgan ja schon diverse Male hier im Podcast dahingehend erwähnt haben, dass wir da durchaus Potenzial bei ihr sehen und auch so einen Klickfaktor erahnen können zumindest. Aber sie hat vielleicht auch ihren Peak schon gehabt oder anders gesagt, er wurde ihr vielleicht auch ein Stück weit genommen, dieser Peak, als es wirklich heiß war. Ja, und jetzt werden die beiden im Ring sein und da habe ich diesen Logan Paul-Cody Rhodes-Effekt tatsächlich nicht so. Also bis jetzt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was passiert, wenn die Ringglocke ertönt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Match angegongt wird und ich sage, ja, okay, dann gebt uns mal das Übliche in Anführungszeichen. Andererseits, also die können auch, sag ich mal, in the Zone gehen, glaube ich. Also Becky Cullis, Liv, weiß ich nicht, ja, ob sie es auf diesem Level bringen kann. Also an der Passion, an der Leidenschaft wird es nicht scheitern bei Liv Morgan. Ich glaube, so weit können wir es aus dem Fenster lehnen. Sie wird auch, glaube ich, nicht bekifft antreten. Also wird sie auch entsprechend, sag ich mal, athletisch da sein und nicht, sag ich, unter ja, leichten Ermüdungserscheinungen oder wie man dann eben so angeblich sein soll. Ich kann dazu natürlich nichts sagen. Die wird da alles geben. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Die Frage ist nur A, ob es reicht auf diesem Level und B, ob es klickt auf diesem Level und C, wie die Crowd drauf reagiert. Ich denke nämlich im Zweifel, sie wird gar nicht reagieren. Wir wissen ja, wo wir sind, ja. Und vielleicht schaffen sie es ja wieder mit diesem erzwungenermaßen Ganzkörper-Kostüm vielleicht cooler auszusehen als die normalen Kostüme. Ja, die Kollegin Stark hat das ja vorgemacht. Die sah ja sowas von cool aus in Saudi-Arabien mit dem Ganzkörper-Kostüm, Zoe Stark. Aber wir wollen jetzt nicht über Modesachen abdriften. Das wird ein gutes Match. Ich glaube, es wird nicht annähernd so gut werden wie das von Cody gegen Logan Paul. Aber ich will es aber auch nicht ausschließen. Alleine, ich bin eher skeptisch. Und wenn ich mich festlegen müsste, wird das hier ein 3,5-Sterne-Match. Das sehe ich. Und ich glaube, es wird mich nicht mitreißen. Aber wenn ich nachher sage, boah, die haben mich wirklich umgehauen, es war ein 4-Sterne-Match, ich rechne damit nicht. Aber ich will es auch nicht so ganz ausschließen. Ich weiß nicht, Chris, vielleicht konnte ich deutlich machen, was da gerade emotional in mir vorgeht.
Ja, doch. Ja, man muss ja, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein. Liv Morgan hat ja bekannt gegeben, dass sie Single ist, deswegen halb Twitter war down danach. Ja. Für mich ist Liv Morgan in einer Situation, ich denke, sie ist sehr beliebt, aber bei mir war immer so ein Thema bei ihr, sie ist für mich etwas sloppy im Ring, tatsächlich. Also technisch ist das einwandfrei, aber ich weiß nicht, der Finisher von ihr zum Beispiel gefällt mir überhaupt nicht. Also ich finde, das sieht für mich nicht so gut aus. Ihre Regentschaft, muss ich sagen, war natürlich durch diese Ronda Rousey-Sache, hat so einen Schatten hinter sich. Und dann, das liegt wahrscheinlich an beiden. Denn da hat man, glaube ich, etwas probiert, was einfach nicht möglich war. Und dann kommst du dann in diese Revenge-Tour. Und für mich ist sie in einer Situation, wo ich kurz davor bin, sie wie Alexa Bliss zu empfinden, ja, einfach durchgespielt. Und ich bin noch nicht so weit, aber sie kämpft hart dagegen an. Also man merkt das, also Leidenschaft, also das ist wirklich vom Roster wahrscheinlich ist sie eine, der ganz weit oben ist oder die ganz weit oben ist. Aber sie ist, glaube ich, keine Person, wo Becky dann dieses Match wie gegen Charlotte oder Bianca Belair liefern kann. Und natürlich darf man das nicht erwarten, aber dadurch, dass die Fehde für mich auch nicht so Würze reinbekommt, auch wenn die Promo-Duelle schon etwas hergeben, mehr zumindest als bei Rhodes gegen Paul, bin ich hier auch so eher, ich bin nicht großartig daran interessiert. Ja. Wobei ich gleichzeitig sagen möchte, ich hätte kein Problem, wenn Liv mal diesen Titel jetzt gewinnt. Denn Becky, ich bin irgendwo noch immer Becky-Fan, weil sie für mich immer großartige Matches liefern kann. Das gegen Nia Jax bei Raw neulich, die Sache mit Bianca Belair war sowieso genial. Und dafür ist sie immer zu haben, aber sie hat für mich tatsächlich so eine Pause, die sie braucht. Nicht nur, weil sie es verdient hat, sondern ich denke, ich habe mich auch ein bisschen satt gesehen. Und ob sie sich nochmal neu erfinden kann, wird sich zeigen. Aber über Becky haben wir schon viel geredet. Deswegen würde ich hier einen Titelwechsel bevorzugen. Diese Revenge-Tour braucht, glaube ich, einfach so einen Knackpunkt und das ist dieser Titel. Und ich denke, dass man das auch problemlos machen kann, denn so weit sehe ich sie. Sie ist wie Alexa Bliss. Wenn die morgen zurückkommt, kannst du ihr den Bayley-Titel geben. Denn die Regentschaft, wie du schon richtig gesagt hast, gibt nichts her. Und ich denke, man kann hier ein bisschen herumexperimentieren. Ich habe vor Wochen damals gesagt, weißt du was, gib Nia Jax den Titel oder vielleicht sogar Chelsea Green. Und wenn das Match jetzt heißt Nia Jax gegen Liv Morgan oder Chelsea Green gegen Liv Morgan, hätte ich mehr Interesse. Obwohl die Technikerin und die Sloppiness bei Liv Morgan gleich bleibt. Also liegt es hier tatsächlich sogar ein bisschen an Becky und der Situation, wo ich einfach satt gesehen bin. Und 3 Sterne, 3,5 ist wirklich so gemalt für die beiden. Mehr werden sie es nicht schaffen. Und das liegt tatsächlich dann wieder bei Liv Morgan, finde ich. Vielleicht mache ich mir ein paar Feinde, aber ihr Stil war für mich immer etwas sloppy. Es war nie so technisch einwandfrei. Und das war sie nicht mehr. Sie ist tatsächlich sogar jemand, der mehr übers Gimmick kommt. Und das kann sie. Sie ist bildhübsch. Sie hat Leidenschaft. Die Fans sind Fans. Und das kann man nutzen. Und ich denke, dass dieser Titelrun auch fair ist. Denn der erste war einfach ein Gesüff mit einer Ronda Rousey, die einfach pissig war, dass sie nicht die Nummer 1 ist. Und das hat Liv Morgan auch zu spüren bekommen. Deswegen gib ihr die Chance. Aber da ist dann die Geschichte mit dem Brass Ring, glaube ich, auch eine, die man ernsthaft mitnehmen kann. Da muss sie zeigen, ob sie schwimmt. Ob sie jetzt Heel Morgan ist oder als Face dann quasi ein bisschen die Division anführt, das weiß ich nicht. Es macht bei ihr tatsächlich nicht so einen Unterschied, wahrscheinlich aufgrund des Aussehens. Deswegen wäre ich mehr interessiert an einer Regentschaft von Liv Morgan als an diesem Match. Wie gesagt, 3,5 Sterne, das wäre schon großartig. Aber ich werd mir das auch ansehen, wenn die Entrances vorbei sind, ob ich da so Big-Time-Feeling habe oder ob ich tatsächlich schon so danach mich sehne, das Finish zu sehen. Also da ist viel drin in dem ganzen Match. Aber ich spüre die notwendige Pause bei Becky und ich spüre so einen Versuch für Liv Morgan, diesen Titel mal zu schnappen und zu schauen, wie funktioniert das gegen Lyra Valkyria zum Beispiel oder gegen Kiana James, die ja auch gedraftet wurde, nicht umsonst hoffentlich. Also es ist frisch zumindest und da hätte ich mehr Interesse als jetzt noch eine längere Regentschaft von Becky.
Du hast etwas gesagt, was ich auch gerne nochmal aufgreifen möchte, den Vergleich zu Alexa Bliss. Und ich finde, da ist leider mehr dran, als ich das gerne hätte. Liv Morgan, du hast ein sehr schönes Adjektiv verwendet, ist im Ring, oder wirkt im Ring, häufig noch sehr sloppy. Und das noch, weiß ich nicht, ob man das noch als noch bringt oder ob man es gleich streichen kann, so nach dem Motto. Weil sie immer sloppy wirken wird. Das kann ich noch nicht beurteilen, sozusagen. Aber ich weiß, wenn Alexa Bliss zurückkommt, es wird mir nichts geben, gar nichts, null. Weil Alexa Bliss ist, das darf man jetzt gar nicht sagen, heutzutage, aber Alexa Bliss ist ja nun auch, ich hoffe, das kann man sagen, ohne böse zu angeguckt zu werden, ist ja nun auch ein bildhübsches Mädel. So. Und das ist Liv Morgan jetzt ja nun auch. Und Alexa Bliss war eine Zeit lang wirklich heiß. Jetzt nicht auf das Optische bezogen, sondern sie war heiß in der Damen-Division, weil sie einen gewissen Freshness-Faktor da reingebracht hat. Und man wollte das einfach sehen. Und das war irgendwann vorbei. Und wenn es bei solchen Leuten vorbei ist, dann kriegst du es auch nicht mehr hin, dass sie diese Freshness wiederkriegen. Sie dümpeln dann da einfach so vor sich hin. Wenn sie nicht zufällig das Potenzial haben, wrestlerisch großartig zu sein und sich immer wieder neu zu erfinden, Grüße gehen raus an Bayley zum Beispiel, die das ja dann großartig hingekriegt hat. Oder Sascha Banks, die sich auch immer damals bei WWE am eigenen Schopf rausgezogen hat. Oder Asuka kannst du auch immer wieder bringen. Die ist ja auch jetzt bei den Kabuki Warriors, hat sie ja natürlich Damage Control mit ein bisschen runtergerockt sozusagen. Aber da kann sie ja auch nichts für, sie wird so eingesetzt. Aber Asuka hat fürchterliche Segmente gehabt, unter anderem auch mit Alexa Bliss. Und das hat sie immer überstanden. So, Alexa Bliss nie. Die hatte ihre Heydays gehabt und danach dümpelte sie immer rum, weil da eben das Wrestlerische fehlt. Da kannst du dann keine neuen Akzente setzen. Du kannst dann auch übers Gimmick keine neuen Akzente setzen, weil du immer die hübsche Alexa Bliss bist. So, oh, meine Güte, was rede ich denn da? So, und bei unserer guten Liv Morgan habe ich so ein bisschen die Angst, dass das auch so sein könnte. Sie war mal eine Zeit lang heiß, den Trigger hat man nicht gepullt, man hat sie zumindest falsch gepullt. Sie hatte auch die undankbarste Gegnerin, die man haben kann, um overzugehen. Das war auch wirklich frech, was da so professionell mäßig gelaufen ist mit der guten Ronda. Und schon ihre erste Titelverteidigung war nichts. Danke nochmal, Ronda. Und ich finde, davon hat sie sich nicht erholt. Und jetzt versucht man es wieder, aber du siehst eben immer noch Liv Morgan, immer noch die gleiche bildhübsche, leidenschaftlich wirkende Liv Morgan, die aber eben sloppy ist. Und sloppy kannst du übersetzen mit unbeholfen. Und unbeholfen ist nicht gut. Wenn du unsauber workst, weil du es eigentlich kannst, dann kann man daran vielleicht arbeiten. Und Sloppiness, da musst du richtig hart ran, sag ich mal, an die Grundbasics. Und sie ist ja auch keine schlechte Workerin, aber ich weiß eben nicht, ob Liv Morgan auf diesem Bailey Banks Asuka Level ist. Und ich glaube, sie ist da nicht, das heißt, ich glaube, ich weiß, sie ist da nicht, aber ich glaube, sie wird da auch nicht hinkommen. Und wenn sie da nicht hinkommt, dann ist das Kapitel Liv Morgan für mich erledigt. Dann wird sie das Alexa Bliss-Dasein fristen. Und der Würfel ist noch nicht ganz gefallen, aber er fällt so ein bisschen, er droht auf Alexa Bliss zu fallen sozusagen. Und dann ist es mir auch egal, ob Liv Morgan Champion wird oder nicht, weil es nichts ausmacht, muss man ganz deutlich sagen. Ja, schauen wir mal, was rauskommt. Vielleicht Match of the Night könnte das Match um den von uns angesprochenen Intercontinental Champion Sami Zayn werden, der mit Chad Gable, also es geht nicht um ihn, sondern er ist dabei, es geht um die Championship, der mit Chad Gable und Bronson Reed von mir zuerst etwas irritierend wahrgenommenes, aber jetzt im Ausgang sehr konsequentes gebucktes Championship-Match hat. Chad Gable war für Chris und mich letzten Endes der Star mit der Alpha Academy bei Raw, war teilweise sogar auch der rote Faden der Show, was bemerkenswert ist. Jetzt gegen Sami Zayn. An seiner Seite, oder nicht an seiner Seite, sondern eher einer seiner Widerstreiter ist Bronson Reed, der eigentlich immer dahin gepackt wird, wo es gerade brennt, habe ich das Gefühl, wenn man irgendwie einen Gegner braucht, komm Bronson, geh mal mit rein. Das kann man belächeln, man kann aber auch das als einen gewissen Bonus sehen oder Vertrauensvorschuss, den man Bronson Reed gibt. Ich weiß noch nicht genau, wie es ausgeht. Ich glaube, Bronson Reed ist gerade auf der Welle seines Erfolges und wird dann irgendwann ausgemustert, befürchte ich, was ich bedauerlich finde, weil der Typ ist, also das ist ein Worker, muss man sagen. Der arbeitet wirklich hart, der will das, der liebt das, der war ja auch schon mal weg vom Fenster. Auch Hunter war es, der ihn zurückgeholt hat. Also Bronson Reed hat sich alles, was da passiert, hart erarbeitet. Gut, das haben mehr oder weniger alle, aber manche werden natürlich ein bisschen mehr, sag ich mal, gepusht. Bronson Reed ist nicht der Typ, der dazu gemacht ist, bei Raw ein Main-Eventer zu sein. Das ist der harte Arbeiter-Typ. Und Hunter sieht sowas offenbar und pusht ihn. Jo, Sami Zayn haben wir eben schon ausführlich abgehandelt, die Personalie in diesem Podcast. Und Chris, wenn man sich das Booking anguckt, also erstmal, was die Matchqualität angeht, ich mache es kurz, das kann richtig, richtig geil werden. Denn Sami Zayn wird alles geben, er wird auch unglaublich gefeiert werden wieder in Saudi-Arabien. Chad Gable ist sowieso ein guter Worker, auch wie gesagt, derzeit mit seiner Alpha Academy auch bookingmäßig auf der Sonnenseite. Und Bronson Reed gibt sowieso immer alles, habe ich das Gefühl. Der ist dankbar und froh über jede, living his dream sozusagen. Der lebt da das, was er möchte und freut sich. Am Ende des Booking-Tages, also eigentlich wird Sami Zayn wohl verteidigen müssen, allein schon wegen der Publikumsreaktion. Booking-mäßig konsequent wäre es eigentlich, auch mit der Alpha Academy, wenn Chad Gable den Titel gewinnt und da dann weiter als despotischer Herrscher auftritt, der als Coach und Champion grüßt und noch größenwahnsinniger wird. Bronson Reed sehe ich nicht mal mit Außenseiterchancen. Ich sehe auch nicht, was das soll. Also das wäre ja 0815 mehr oder weniger. Also die Frage ist wirklich, will man Sami Zayn da die Publikumsreaktion geben, die er sicherlich bekommen wird? Das haben wir ja schon erlebt. Oder macht man mit Chad Gable das nächste Booking-Kapitel? Also das Match kann auch 4 Sterne werden, da bin ich mir sicher. Muss es nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, relativ groß. Und ja, mich interessiert nur, Chris, Titelwechsel oder nicht Titelwechsel?
Ich denke, du hast es schon richtig analysiert. Ich denke, man wird hier den Weg gehen, wo man die Zuschauer happy macht. Sami Zayn als Titelverteidigung. Ich würde mir sehr wünschen, Gable hier als neuen Champion zu sehen, denn das würde, wie gesagt, diese Storyline ein bisschen noch vorantreiben oder ein bisschen, sie würde sie entsprechend vorantreiben, denn man kann das natürlich dann so nutzen, dass die anderen sehen, aha, okay, dieser Weg, der uns nicht so gefällt, führt aber doch zu Erfolgen. Und ein Wort, das mir sehr gefallen hat, ja, und dann wird er halt noch Größenwahnsinniger. Und das kann er, das wird er drauf haben. Also ich sehe hier wirklich unglaubliches Potenzial in dieser Fehde. Die Gefahren oder der letztendliche Ausgang, den die WWE wählt, ist ja meistens eigentlich eher der langweiligere und das könnte dann schwierig werden, zumindest für Tozawa und Maxine Dupri. Bei Otis sehe ich da irgendwie auch nicht mehr großartig Chancen, dass er vom Vertrag entlassen wird. Das ist auch ein Arbeitstier, das passt da, wo er ist und er macht sein Ding auch sehr gut. Bronson Reed, ein Mann, der unter dem ganzen Trubel so ein paar Siege bekommt. Also Triple H hat ihn nie vergessen. Obwohl er jemand ist, der jetzt nicht quasi vom Aussehen, aber obwohl er jemand ist, der so ganz locker vergessen werden würde, in der Vince McMahon-Ära zumindest. Und das finde ich eigentlich ganz cool, denn das ist jemand, ähnlich wie Ivar, von den Big Men, unglaublich gut. Also das ist wrestlerisch einwandfrei und jetzt hast du hier natürlich großartige Stile. Mit einem Techniker in Chad Gable, mit der Kurt Angle Konkurrenz macht, Bronson Reed, der Heavyweight, der aber grundsätzlich alles gehen kann, und natürlich Sami Zayn, der Allrounder. Und die Fans werden hier mitmachen. Deswegen sehe ich hier große Match of the Night Potenzial. Der Ausgang, ähnlich wie du, es wird Sami Zayn, denke ich. Und ich wüsste nicht, ob das sogar irgendwie hier die Fehlentscheidung wäre, wenn das wenig Impact hätte, weil ich glaube nicht, dass die Fans dort jetzt so sind, dass sie dann großartig diese Fäden auch verfolgen. Ich denke, sie leben von diesem Produkt an sich und diesem Bigger-than-Life-Charaktere. Deswegen packt man da auch gern so Leute wie Omos. Ich bin eh überrascht, dass Omos hier nicht drin ist. In solche Pay-Per-Views. Deswegen glaube ich nicht, dass es tatsächlich, es ist wie diese, was ich schon mal gesagt habe, es ist nicht Kanon. Und die Fans würden da auch nicht entsprechend diese Storyline fortführen. Deswegen würde es vielleicht sogar Sinn machen, wenn du das in der Weekly machst, wo Gable sagt, oh, ich wurde hier gar nicht gepinnt, ich will noch eine Chance, und dann besiegt der Sammy mit irgendwie einem Eingriff von Otis, der sich endlich quasi bekehrt zeigt, und der Größenwahn von Gable kann seinen Lauf nehmen. Deswegen, ich glaube, es wäre hier sogar konsequent, wenn Sammy verteidigt, die Fans sind happy und wir sehen ein gutes Match. Also hier bin ich eigentlich auch sehr happy mit allem drum und dran. Alle machen Sinn, der Titel bekommt eine Schaustellung und wir sehen hier eigentlich so ein Gesamtpaket, was funktioniert hat unter Triple H. Alle drei Superstars, und da bin ich eigentlich sehr, sehr glücklich und freue mich. Ich freue mich sehr auf dieses Match. Vielleicht die einzige Gefahr, wo man es hinpackt. Ganz am Anfang oder ganz in die Mitte, wie es ist, der Co-Main-Event. Also
ich würde es als Opener bringen.
Das wäre das Vernünftigste. Ich befürchte aber, man wird wohl mit einem Finale gehen von diesem Turnier. Aber das hier wäre, ich glaube, da wären die Fans heiß. Das wäre, also ich hier sehe ich zumindest mal eine 4,5-Sterne-Situation. Und das haben sie alle drei drauf.
Also ich glaube, man wird mit dem King of the Ring oder Queen of the Ring Ding vielleicht sogar open eröffnen, aber ich glaube, Cody wird den Main Event schon kriegen.
Da
bin ich mir also relativ sicher. Auch eben bei Logan Paul und so, die musst du ans Ende setzen. Aber für mich wäre das hier eigentlich das wäre der perfekte Opener tatsächlich. Den würde ich sofort raushauen. Du hast sofort Stimmung und es wird eben auch, wie Chris ja schon sagte, das wird schon richtig gut. Jo, und dann sind wir auch schon bei den Turnierfinalen angekommen oder bei den Turnierfinals von King und Queen of the Ring. Wir machen mal Ladies First, fangen mit dem Finale der Damen an. Da hat sich bei Raw ja doch einiges getan. Und zwar hat Lyra Valkyria gegen Io Sky gewonnen. Und ist jetzt im Finale bei SmackDown. Da wird jetzt kommende Ausgabe sich herauskristallisieren, ob es Nia Jax oder Bianca Belair war. In der vergangenen Ausgabe gab es da, finde ich, interessante Ergebnisse. Nia Jax gegen Jade Cargill. Da musste man gucken, was passiert. Entweder man lässt jetzt Nia Jax gewinnen und dann hat man vielleicht schon den Split zwischen Bianca und Jade Cargill als Tag-Team. Man hat es dann elegant so gelöst, ich sag mal elegant in Anführungszeichen, dass Nia Jax das Ding via DQ gewonnen hat, auch nach relativ kurzer Zeit. Ja, besser ist es, das dann auch relativ schnell zu beenden, ja, weil das Nia Jax ist zwar so stark wie vielleicht noch nie, das weiß man nicht. Und Jade Cargill, man weiß nicht, wie weit sie ist. Es ist ja jede Woche der Wasserstand, den wir hier messen, und natürlich alles auch ein bisschen übertrieben. Wir haben das ja schon mal angesprochen, dass wir es trotzdem jede Woche machen wollen. Aber die Art und Weise, wie man es gemacht hat, wir haben schon darüber geredet, das ist irgendwie Jade Cargill, wir sind mit der Inszenierung nicht so glücklich. Und auch jetzt bin ich es ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich bin überhaupt kein Freund davon. Das fand ich auch bei Sami Zayn damals schon ätzend, dass er da seine Frau neben dem Ring hat, und dann hat er ihr noch einen dicken Knutscher gegeben damals, und das ist ja auch alles schön, aber ich bin immer kein Freund, wenn Familienmitglieder am Ring sind. Das ist in 9 von 10 Fällen nicht so gut, Und hier fand ich es jetzt auch nicht so gut. Jade Cargill soll hier als die Coolness, die Superstar-Frau und die über allen Dingen stehende, die Unantastbare. Das Ding, hat Chris gesagt, hat schon ein paar Kratzer bekommen. Für mich hat es schon also mehr als ein paar Kratzer bekommen. Mhm. Denn jetzt hat Nia Jax zu ihrer Tochter am Ring gesagt, deine Mutter ist eh scheiße, ja, also she sucks oder so ähnlich. Und dann kommt Jade Cargill, das ist aber nicht so gut. Also Leute, jetzt hast du Jerry Springer, jetzt hast du die Tochter-Segmente. Also das ist so runtergerockt, finde ich schon. Und es ist eigentlich schade, weil du hast es, das sagt Chris auch immer völlig zu Recht, du hast den Anfang aber so überragend gemacht. Du hättest es nicht besser machen können mit Jade Cargill. Und sie ist ja immer noch auch toll und was auch immer, was Präsenz angeht. Aber bookingmäßig geht sie gerade durch die Acht, also der Hölle, habe ich das Gefühl. Also ja,
ich finde sie raus. Und ich finde es irgendwie spannend. Ich bin, tut mir leid, ich finde es irgendwie spannend, dass Triple H bei ihr den Vince McMahon Booking Weg geht und bei Sammy geht er seinen Weg. So stabil, gute Matches und einfach logisch durch. Und bei ihr sind es eben so die Vince McMahon Segmente. Ja, und das Kind ist dabei, dann eine DQ, ein Jerry Springer Segment und ein Tag Team Regentschaft zunächst. Das finde ich super spannend.
Ja, also wir werden nicht so richtig schlau tatsächlich. Also wir verstehen zwar, dass man Jade gegen Bianca jetzt nicht bringen will, dass man es nicht so verfrühstücken will. Genauso wie man auch Gunther nicht gegen Ilja bei Raw random oder mehr oder weniger random verfrühstücken wollte, weil man es dann, sag ich mal, durch so ein Stare-Down oder zumindest angedeutet hat. Ja, das verstehen wir alles. Aber die Art und Weise, wie man es hier mit Jade Cargill gemacht hat, weiß ich nicht. Also da fand ich das mit Ilja und Jey Uso deutlich besser. Das Match war länger, das Match war auch deutlich besser. Also, und es ist auch, weiß ich nicht, es fühlt sich ein Tick runder an irgendwie, auch mit Ilja. Aber das mit Jade, das gefällt mir, wie gesagt, nicht. Ja, und das andere Match, Bianca Belair gegen Tiffy, die ja nun auch, sag ich mal, so ein bisschen jetzt an dem Pfad der Wahrheit angekommen ist, an der Weggabelung, wo man jetzt auch mal gucken muss, in welche Richtung es geht. Das muss jetzt noch nichts heißen, dass sie gegen Bianca verloren hat. Du kannst sie auch ohne Probleme jetzt Money in the Bank gewinnen lassen. Das wäre für Tiffy vielleicht sogar gar nicht so schlecht, aber dann würde ich sie jetzt auch langsam mal rausnehmen aus solchen Sachen, damit sie nachher noch so einen Hot-Faktor hat. Hat ja auch, glaube ich, sie ist auch negativ aufgefallen unter der Woche, glaube ich, mit irgendwelchen Äußerungen. Was war das denn nochmal? Ich habe schon wieder
verdrängt. Sie hat so ein Video hochgeladen und da ist wohl irgendwie ein Satz gefallen, der sehr, ja, ich glaube, in diesen Zeiten unglücklich ist.
Was war das denn nochmal? Weißt du das noch? Ich weiß es gar nicht. Irgendwas Rassistisches oder
so? Es war nicht rassistisch. Man kann halt sehr viel hineininterpretieren. Ich weiß den genauen Klang jetzt nicht mehr, aber es war...
Ich auch nicht.
Ich glaube, es war ein Schlag gegen Jade und dann gab es so eine Stimme, die gesagt hat, on your face, bitch, oder so. Irgendwie so.
Ah, genau. Ja, genau. Das hat nichts mit Rassismus zu tun. Nee, aber, natürlich, die PC-Leute können jetzt alles Mögliche reininterpretieren.
Das ist das Thema, ja.
Ja. Verstehe. Ja, gut, also wir wissen jetzt nicht, ob sie im Dockhaus sitzt. Es heißt, sie sitzt nicht im Dockhaus. Es heißt, alles ist okay, man ist nach wie vor sehr zufrieden mit ihr. Und das glaube ich tatsächlich auch. Da Tiffany ja nun, da haben wir schon 1000 Sachen erlebt, die nicht so gut funktioniert haben wie Tiffany Stratton. Ja, aber dass sie jetzt gegen Bianca verloren hat, wollen wir jetzt hier an diesem Podcast nicht weiter thematisieren. Wir haben ja noch genug andere Podcasts, wo Tiffany wieder ganz sicher Thema wird. Sie war es ja auch schon und wird es auch, wie gesagt, wieder werden. Du hast jetzt quasi als Halbfinale Nia Jax gegen Bianca und im Finale hat ja Lyra Valkyria gegen Io Sky bei Raw gewonnen, sodass sie im Finale jetzt wartet und ich bin mir sicher, ja Chris, ich bin mir gar nicht sicher, auf wen wird sie denn warten, auf Bianca oder auf Nia? Eigentlich ja fast auf Nia, oder?
Ja, also das ist ja, mich würde sehr interessieren, wie man dieser Turnierbaum ausgeschaut hat, bevor Leute wie Asuka und Zelina Vega aufgrund von Verletzungen ausgeschieden sind. Ich weiß nicht, ob genau dann Belair und Cargill reingebuckt werden mussten, um die Plätze aufzufüllen. Denn es ist schon hart schwierig, sich da rauszubucken aus dieser Situation, denn das sind die Tag Team Champions und eine davon bekommt jetzt eventuell dann noch den Queen of the Ring Titel. Bietet natürlich die Option, sie so zu splitten, aber wir haben darüber gesprochen, wo ist denn hier bitte da dann der Impact, weil wenn sie sich jetzt aufeinander hetzen, dann denke ich mir, oh Gott im Himmel, das wird ja immer schlimmer. höchst unglücklich. Von der Matchqualität denke ich mal, Bianca Belair wäre da die bessere Wahl und dann erwartet uns wirklich ein Klassiker im Finale. Aber irgendwo hätte ich kein Problem, wenn man sagt, weißt du was, Nia Jax kommt da ins Finale und gewinnt das Ding vielleicht sogar. Ja? Hätte sie sich für mich auch verdient und ja, irgendwie würde es ihrem Gimmick auch so einen charmanten Zusatz geben, wenn sie diese Krone immer mit sich nimmt. Denn ich denke, die wird das super verkaufen können. Yep. Lyra, auf der anderen Seite, natürlich wäre das ein, ich möchte nicht sagen super Push, das Turnier ist dafür leider zu tot gebuckt gewesen. Auch wenn dieses Turnier hier eines der wirklich besseren ist der letzten Jahre. Weil die, wie gesagt, die Namen sind einfach größer. Es sind mehr Leute drin, es ist ein richtiges Turnier, das gefällt mir. Also hier mal positiv Props an Triple H. Ich freue mich auch für Lyra, ich finde, sie ist wirklich großartig im Ring und sie hat Potenzial, sowohl in Gimmick-Hinsicht als auch im Ring-Hinsicht. Aber es würde ihr nicht so schaden, glaube ich, wenn hier Nia Jax overgeht und einfach dem Moment besser ist. Sie hat es zumindest hier ins Finale geschafft und da wäre ich in dieser Hinsicht sehr glücklich. Allerdings, ja, sind in diesem Turnier natürlich Situationen, die höchst blöd gelöst. Also Tiffany Stratton hat hier, meiner Meinung nach, hätte man nicht machen müssen. Und Bianca und Jade, ja, für Jade hat es hier das schlechtere Ergebnis. Und für Bianca, es ist halt irgendwie so, ich weiß, das Wort ist sehr ausgebraucht oder aufgebraucht bei uns, aber schwer greifbar, wie ich damit umgehen soll. Also wrestlerisch, Bianca gegen Lyra. Und dann wäre für mich der Sieg von Lyra einfach besser, weil Bianca den überhaupt nicht braucht. Aber Nia wäre so einfach für sie konsequent und verdient. Und ihr Gimmick mit dieser Krone, da hätte ich Lust drauf, hätte ich Bock drauf, dass sie uns damit einfach wirklich wochenlang nervt und sagt, ja, ich bin die Königin, ich habe es euch immer gesagt. Und dann wälzt sie einfach so Leute wie Naomi weg oder Michin oder LeRae. Das ist ja kein Problem und dann steckst du sie irgendwann vielleicht in ein Titelmatch und dann ist das okay. Also ein Turnier mit gleichzeitig als Turnier selbst gut gemacht, aber die Auswahl der Protagonistinnen war höchst unglücklich, auch wenn vielleicht geschuldet von Verletzungen. Deswegen sehe ich hier Positives und Negatives. Das Turnierfinale habe ich, wie gesagt, für mich aufgespaltet und sehe eigentlich hier Interessantes, große Spannung. Ich sehe es für mich sogar interessanter als das bei den Herren.
Also ich habe gerade über das nachgedacht, was du gesagt hattest, als du über die potenziellen Gewinnerinnen gesprochen hast. Und der erste Gedanke eines jeden WWE-Fans, der sich mit der Sache so ein bisschen auseinandersetzt, würde wohl dahin gehen, Lyra sollte gewinnen, weil sie ist fresh und sie kriegt dann gleich einen ziemlich großen Push, wenn sie Queen of the Ring ist. Ich kann das nachvollziehen, sehe es aber anders. Denn es gibt bei WWE bestimmte Sachen, die eher so ein Kiss of Death sind. Das ist die Andre the Giant Memorial Battle Royal, die ein reiner Kiss of Death ist. Und in den letzten Jahren war es auch tatsächlich das King of the Ring Turnier. Wer das gewonnen hat, war doomed for Undercard gefühlt. Und deswegen, ich glaube, die einzige von den Workerinnen, die jetzt noch im Rennen sind, die diesen Kiss of Death überstehen könnte, wäre tatsächlich Nia Jax. Ich glaube, die wäre völlig immun gegen dieses Ding. Die wird da tatsächlich noch ein bisschen was draus rausholen. Und am Ende mit der Krone, Nia Jax ist sich da auch nicht zu schade, sich dann nachher wirklich da zum Löffel zu machen und irgendwer zerbricht die Krone auf ihrem Rücken oder irgend sowas wird da wieder kommen, dass Nia Jax dann nachher so ein bisschen gebullied wird, in Anführungszeichen. Und dafür ist sie sich auch nicht zu schade. Ja, also man kann über Nia Jax viel sagen, aber sie hat schon echt viele embarrassing Segments über sich ergehen lassen müssen, was das angeht. Und das macht sie auch. Und deswegen ist sie bei diesem Titel tatsächlich auch mein Favorit. Auch das, weil sie damit am besten umgehen wird können, mit dieser Bürde in Anführungszeichen. Bianca wird es wohl auch nicht wirklich wehtun, aber meine Güte, sie ist Tag-Team-Champion. Sie hat mit Jade Cargill ihre künftige Fehde schon. Was soll der Schrott? Also sie braucht nun wirklich nicht die Queen of the Ring-Kiste, es sei denn, du willst das als Futter nutzen, damit die beiden sich jetzt irgendwie eher entzweien oder so. Keine Ahnung, aber es wäre ja auch Jerry Springer-mäßig, diese Neidnummer zwischen den beiden. Dann kannst du Jade Cargill auch gleich in die Booking-Tonne treten, wenn du es auf diesem Weg machen möchtest. Also eigentlich, wenn der Titel was wert wäre, müsste Lyra gewinnen. Da er aber wohl nicht so viel wert ist, soll bitte Nia ihn gewinnen. Das ist der ideale Titel, um Naya als Gegner zu gehen, über den du overgehen musst, wenn du was werden willst. Und das kann dann von mir aus auch Lyra irgendwann in einem Match später noch machen. Was ich damit sagen möchte, ob Lyra jetzt im Finale gewinnt oder verliert, wird nicht das Entscheidende sein für ihren weiteren Run. Das wollte ich damit sagen. Das wird nicht der Game Changer sein für Lyra, das nächste Match in Saudi-Arabien. Ganz sicher nicht. Und deswegen kann sie es von mir aus auch verlieren. Lass Nia Jax gegen Bianca bei SmackDown durch irgendwie Q von mir aus wieder gewinnen. Keine Ahnung, können wir nicht von Bianca noch irgendwie dahinstellen? Irgendwas wird ja möglich sein, dass da irgendwie eine Beleidigung kommt und dann kommt ein DQ. Keine Ahnung, vielleicht kostet Jade sie auch das Match. Irgendwie kann man Nia doch ins Finale bucken und dann soll sie gegen Lyra gewinnen. Anlass bitte nur, wenn Hunter in diesem Turnier jetzt wirklich einen Push Turnier sieht, wo auch wirklich was Nachhaltiges kommt, dann bitte soll Lyra das gerne gewinnen. Also es hängt tatsächlich davon ab, was jetzt dieses Turnier wert ist. In den letzten Jahren, ich hätte fast gesagt Jahrzehnten, war es eher der Kiss of Death. Ja, Chris hat schon gesagt, irgendwie ist bei ihm die Musik so raus bei den Männern. Oder er sieht die Frauen zumindest als interessanter an als die Männer, was das Turnier angeht. Und ich, also ja, denn bei Raw hat Gunther gegen Jey Uso gewonnen. Also für Chris und mich war ja eigentlich klar, das ist das vorgezogene Finale so ungefähr. Wer dieses Match gewinnt, wird wohl auch der King of the Ring werden. Denn entweder gehst du mit Gunther, um ihn wieder stark zu machen, um ihm was zu geben, auf dem er aufbauen kann. Das wäre dann aber auch schon wieder so eine Kiss of Death ad absurdum Theorie, denn wenn Gunther gewinnt, dann wird man da was vorhaben mit dem King of the Ring. Ja, oder eben Jay, dem du dann den Kiss of Death Titel hättest geben können, dann wäre es auch der Kiss of Death für Jay Uso vielleicht gewesen. Vielleicht ist aber auch so over, dass er dann irgendwie auch das hätte ausschlachten können. Aber ich weiß nicht, was du Jay Uso mit einer Krone da geben willst, der dann seinen komischen Move da immer bringt, um die Zuschauer zu animieren. Wird auch irgendwie peinlich aussehen. Also das passt bei Gunther schon besser. So, aber es wird sich am Freitag jetzt klären, ob Gunther antreten wird gegen Randy Orton und Tama Tonga. Und da Gunther ja offenbar Heel ist oder sowas ähnliches und Randy Orton ja Face und Tama Tonga eindeutig Heel, macht es schon Sinn, dass Randy Orton gegen Tama Tonga gewinnt. Irgendwie. Sei es über DQ. Ja, also es wird wohl DQ vielleicht sogar sein, weil man Tama Tonga nicht schwächen will oder so, keine Ahnung. Ja, dann kommt dann wieder Solo Sikoa und haut dann mit dem Stuhl auf Orton oder whatever. Cool wäre es, wenn Tama Tonga gewinnt. Dann hättest du Gunther gegen Tama Tonga und das hätte doch einen Freshness-Faktor. Aber Chris, ich glaube, du glaubst nicht dran.
Nee, überhaupt nicht in dem Fall. Also auch hier kann man ein ähnliches Argument führen oder eine Diskussion quasi, ja, jetzt ist ein neuer Mann da, Tama Tonga, ähnlich wie Lyra, und bekommt halt diesen Push, in Anführungszeichen, den man halt auch sehr als Kiss of Death projizieren kann. In dem Fall wird es für mich aber nicht so den Impact haben. Nachdem man dann Gunther im Finale hat, buckst du dich halt wieder in so eine Situation, die ungünstig ist. Ich glaube, da hättest du mit Orton kein Thema. Ja, wenn Orton verliert, mein Gott, das ist Randy Orton. Ich finde es eigentlich auch cool, dass man ihn zumindest ins Halbfinale hat kommen lassen. Und ich denke, das reicht auch, denn gegen Randy Orton zu verlieren, da ist kein Charme drin, denke ich mal. Und das ist auch so ein bisschen auch eine Fortführung der Fehde, der Bloodline mit Orton. Und ich denke, dass sie dann auch im Finale gegen Gunther Orton das Match vielleicht auch kosten, was andererseits auch ein bisschen ungünstig ist, wenn Gunther das Ding nicht clean gewinnt, aber ja, das sind so Nuancen. Der Impact, ja, es ist halt so die Geschichte mit Gunther, dass wir in einer Situation waren, die aufgrund der Roman Reigns Superstar-Ära den noch größeren Push von Gunther verhindert hat. Ja. Jetzt hast du bei Raw eben die World Heavyweight Championship oder die Seth Rollins Championship, und die hat jetzt Damian Priest, und der Impact von diesem Titel ist halt noch bei weitem nicht der vielleicht Gunther auch ins nächste Level hieft, weil dann kannst du ihm irgendwie auch, hättest ihm den Titel halten lassen können, den Intercontinental Titel. Und ich habe auch gesagt, dieses Turnier ist ja für jemanden wie Gunther, den Ringgeneral, gemacht, und das würde passen, das würde mir gefallen, und ich wäre immer noch sehr, sehr happy damit, ja. Nur ist es der konsequente Start zu etwas Großem? Ist es das, was ihm irgendwie wieder so einen neuen It-Faktor gibt? Ja? Wie gesagt, man hat es mit dem Imperium für mich auch ein bisschen versäumt. Das hätte ihm meiner Meinung nach geholfen. Er gewinnt auch weiterhin seine Matches, aber es ist halt für mich dieses Thema, jetzt dauert es dann schon ein bisschen lang, denn die Fans werden sich denken, ja okay, dann besiegst du halt so die Midcard, aber was ist da jetzt, was machen wir mit dir? Ja, also bin ich sehr gespannt, ich glaube, wir haben auch bei Money in the Bank gesagt, der Koffer wird ihm nicht so stehen, das wird nicht passen, deswegen als King of the Ring, ein männlicher King of the Ring hat es auch immer sehr, sehr schwer, ich meine, William Regal hat es damals gut gemacht, finde ich, ja, King Booker, ja, schwierig. Bei den Männern für mich irgendwie unglücklich. Orton gegen Gunther ist halt auch ein Match, wie soll ich sagen, wird halt ein langsames Match, denke ich. Ob stiff ist, ja, wahrscheinlich. Es ist etwas, wo ich aber auch Interesse habe. Ich möchte wissen, wie Orton so mit jemandem wie Gunther umgeht, ja, wie sie da miteinander harmonieren können. Das ist dann insofern sehr spannend. Aber der Impact ist bei mir halt hier irgendwie nicht so groß. Es ist etwas, wo ich auch ungeduldig bin, denke ich mal, mit Gunther. Ja? Und der Turnierverlauf, wenn man sich so die Namen ansieht, ja, da leiden halt Leute wie Carmelo Hayes und Dragunov schon ein bisschen drunter, dass die da verlieren müssen. Ja? Also ähnlich, wie ich das Turnier schon beschrieben habe. Es ist aufgrund der Größe natürlich auch schwer, da nicht so Leute mit hineinzunehmen, aber ja, ich denke mal, mit etwas mehr Vorsicht kannst du das besser lösen. Aber am Ende ist es ein Finale, das, wo wir sagen können, das ist sehr frisch noch immer. Also es sind tolle Paarungen irgendwie bei diesem Turnier, die man jetzt nicht satt gesehen hat. Ja, und darauf freue ich mich schon irgendwie. Ich will einfach nur sehen, wie die harmonieren. Aber es wird halt ein Orton-Match. Und das könnte dann schon so eine Sache werden, wo ich hin und wieder das Smartphone zücke und schaue, was so auf Twitter abgeht. Also das ist dann natürlich die Sache. Und sowas bei Gunther-Matches zu sagen, hätte ich auch nicht gedacht, tatsächlich.
Nee, also Gunther gegen Orton wird mir im Finale wirklich gar nichts geben, weil wenn ich mir so mal die Matches von Gunther angucke, Gunther gegen Jay, Gunther gegen Kofi, Gunther gegen Sheamus, das waren alles Matches, die für sich irgendwie was hatten. Ja, auch Gunther gegen Kofi tatsächlich. Also das gucke ich mir eher an als Gunther gegen Randy, weil also bei Kofi weißt du, dass du zumindest da so ein bisschen Highspot und Kinderkram sozusagen bekommst. Und Kinderkram meine ich jetzt nicht negativ, sondern Sachen, die Kinder eben faszinierend und cool finden. Also, da ist eben ein bisschen Action drin. Und über Gunther gegen Sheamus müssen wir gar nicht reden, da knallt es eh immer. Und Gunther gegen Jey Uso, da gibt es dann ja auch ein bisschen was zu sehen. Aber Gunther gegen Orton, da wird es nicht viel zu sehen geben. Und was es zu sehen gibt, wird es da langsam zu sehen geben. Und auch wenn die stiff werden, ich glaube nicht, dass Orton gegen Gunther Stiffness gehen kann. Das kann er, glaube ich, einfach. Ja, Sheamus kann das. Aber und Sheamus, by the way, ist älter als Orton. Das muss man deutlich sagen. Ich glaube, Sheamus ist 78er Baujahr. Das heißt, der Kerl ist 45, 46. Und Orton ist, glaube ich, 80er Baujahr. Der ist etwas jünger. Das heißt, also auch nicht viel, ne? Aber Orton ist eben auch nicht der Brawler. Orton ist nicht der. Ich weiß gar nicht, was Orton ist. Orton ist ein Oldschool-Wrestler.
In ja, Oldschool. Ne? Das ist Oldschool, ja.
Also er ist der Sohn seines Vaters, das kann man vielleicht sagen. Und wir wissen, dass Randy Orton in seinem Leben niemals einen Dive machen wird. Das hat er uns ja über Twitter damals auch schon sehr, sehr deutlich gemacht. Und ich hätte tausendmal mehr Bock auf Gunther gegen Tama Tonga. Ganz ehrlich, da ist auch Booking-mäßig mehr Musik drin gerade. Aber es wird nicht passieren. Es wird einfach nicht passieren. Orton wird gewinnen und ich glaube entweder via DQ oder irgendwas anderem, weil du Tama Tonga heiß halten musst. Du hast recht, er kann gegen Orton von mir aus verlieren. Aber Tama Tonga hat eigentlich so ein bisschen den Nimbus des Unbesiegbaren derzeit, so der Psycho. Und das sollte man jetzt nicht aufs Spiel setzen, weil dafür ist es noch zu fresh. Es sei denn, du willst Fatu da gleich bringen, dann kannst du auch dann gleich Tama Tonga ins zweite Glied drücken sozusagen und ihn mit Tonga Loa, wie er jetzt gerne genannt wird, einfach auf die Tag-Team-Ebene abstellen und hast du was für die Usos später nachher. Ja, okay. Aber das würde voraussetzen, dass Fatu vielleicht debütiert bei... Ja, aber wann denn? Er muss ja eigentlich debütieren bei SmackDown jetzt, wenn man es so macht. Oder Tama Tonga gewinnt und Fatu debütiert. Aber das kannst du auch nicht bringen. Das ist Gunthers, dass das Fatu dann in Saudi-Arabien debütiert. Aber dann ist Gunthers Finale auch nicht so der Knaller. Ja, weil ja, entweder das verliert Thema, ja. er dann und das, da, Tamatonga ist nicht der King of the Ring, das passt einfach nicht. Wobei Haku war auch mal King of the Ring, sein Vater. Ja, warum eigentlich nicht? Ja, also da kannst du deine Story machen, aber das wird nicht passieren. So, das wird einfach nicht passieren oder wird relativ wahrscheinlich nicht passieren. Aber weiß man es? Man weiß ja nie, ja. Alles kann bei WWE passieren, habe ich schon mal irgendwo gehört. Aber es spricht ja doch sehr viel dafür für Orton gegen Gunther und dann wird Gunther gewinnen. Und wenn es das Finale Orton gegen Gunther ist, dann werde ich viel am Handy rumhängen. Also da werde ich dann viel Chris und her schreiben, falls wir es live gucken. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es live gucke. Ich versuche es auf jeden Fall. Aber ja, dann kann sein, dass ich Chris dann... Dann werde ich vorher fragen, ob Chris auch live guckt. Dann wird er sagen, ja oder nein. Und wenn er ja sagt, dann kann sein, dass ich dann viel hin und her schreibe mit Chris bei diesem Finale. Schauen wir mal. Vielleicht kommt ja auch alles ganz anders, als wir das jetzt glauben. Ja, damit sind wir fertig. Und man, wenn man sich die Card anguckt, also das ist jetzt nicht die schlechteste Card, muss man sagen. Ja, also man fährt da Star-Power-mäßig schon gut auf. Also alles, was jetzt gerade mal wirklich da ist, ja, Rocky ist weg, Roman ist in der Pause und ja gut, Bayley hast du zu Hause gelassen, aber das ist ja, ja, ist ja auch nur ein Frauenmatch. Ja, das meine ich jetzt gar nicht so, wie es gerade klingt, sondern in Saudi-Arabien ist es ja schon ein Erfolg, wenn Frauen in den Ring dürfen. Hat ja WWE sich auch sehr, sehr gerne gefeiert, dass sie da ja Make a Change und blabliblub, was sie damals da so alles uns reingebröselt haben. Ja, aber auf Bayley kannst du verzichten, ihr Run ist ja eh blöd. Also von daher fehlt sie auch tatsächlich nicht. Und ja, ansonsten ist die Card wirklich nicht schlecht. Das Intercontinental Championship Match wird super. Die Finals werden ja bestimmt auch nicht uninteressant. Zumindest bei den Damen, glaube ich, wird es cool, so oder so. Bei den Jungs kommt es eben drauf an. Aber Star Power ist da, Chris. Ich glaube, das wird eine ordentliche Show, oder?
Ja, ich denke auch. Also ich habe schon die frischen Paarungen angesprochen. Da wird es für mich sehr interessant sein, auch einfach zu sehen, wie diese Stile aufeinander prallen, wie viel Zeit sie bekommen. Und am Ende auch so, für wen man sich entscheidet am Ende bei diesem Turnier. Denn vielleicht ist das so auch in der Triple H-Ära etwas, was irgendwann mal ausartet und einem auch elevaten kann. Also ich bin da auf jeden Fall geneigt, mal dem Ganzen meine mehr Chancen zu geben als so bei einem Vince McMahon-Turnier, der dann Xavier Woods zum Titelträger macht, ja, oder King of the Ring oder Zelina Vega. Da weißt du, das ist total wertlos. Aber hier haben wir ein bisschen quasi neue Wellen, die wir ansurfen können. Und dahingehend habe ich doch mehr Interesse als bei Backlash damals. Bei Backlash war ich doch eher, wird vielleicht eine gute Show. Dann war es eine wirklich sehr gute Show, wenn es nach Meltzer geht. Und hier, denke ich, erwarten uns auch gute Matches. Also da ist schon, muss man sagen, wrestlerisch bei Triple H und bei WWE gerade eine super Phase. Und ein Turnier, das für mich jetzt halbwegs logisch erklärt wurde, gibt mir persönlich schon Lust, diesen Pay-Per-View zu sehen. Und ich denke, hier wird mich stark überraschen, wenn wir hier bei einem Match landen, das keine 3 Sterne bekommt oder sogar 3,5. Also es würde mich stark überraschen.
Ja, bin ich eben auch der Meinung. Und wir müssen ja auch immer noch berücksichtigen, WWE ist gerade in einer Phase, wo Rocky und Roman gar nicht da sind. Das ist eigentlich noch so eine Depression-Phase sozusagen. Und wenn man das noch mit in die Rechnung reinpackt, hat man da schon was Gutes aus dem Hut gezaubert für alle WWE-Fans. Und ich könnte mir auch noch vorstellen, dass genug WWE-Fans auf dieser Hype-Welle schwimmen. Ich meine, du hast Cody jetzt als den Champion, den sie wollen. Du gibst ihnen Cody als den Champion, den sie wollen. Dazu noch ein wirklich rundes Gesamtpaket für die Show. Ja, wenn Rocky und Roman nicht da sind, kannst du da nicht meckern. Also viel besser kannst du es wirklich derzeit wohl kaum machen, was die Shows angeht. Und sagen wir mal ehrlich, ob LA Knight jetzt da auftritt oder in Hamburg fällt ein Eimer Wasser um. Das interessiert wirklich gar keinen im Moment. Und vor dem Hintergrund wird es da wenig zu meckern geben. Und wir sind mal gespannt, ob wir das nach der Show auch so sehen. Oder ob wir es besser oder schlechter fanden. Ihr werdet es hören bei der Review. Wir müssen gucken, ob wir es schaffen, eine eigene Review aufzunehmen. Ansonsten besprechen wir es beim Wochenrückblick. Wir sind ja der entspannte Wrestling-Podcast. Das ist ja das Tolle, wir haben keine Deadlines oder was auch immer. Und ihr wisst, am Donnerstag sind wir da. Manchmal einen Tick früher, manchmal einen Tick später. Aber eigentlich ist der Donnerstag relativ fix. Ja, und wenn uns danach ist, hauen wir noch einen anderen Podcast raus und dann sagt ihr, super, höre ich oder höre ich nicht. Das ist ja alles bei uns tiefenentspannt. Die Konstante ist der Donnerstag und alles andere bei Ereignissen gehört dazu oder kommt vielleicht noch dazu, so müsste man sagen. Und ja, Chris und ich, wir wissen es noch gar nicht so genau, was wir machen. Im Zweifel entscheiden wir es immer spontan und dann gucken wir mal. Chris, guckst du es eigentlich live oder weißt du es noch nicht so genau?
Ich werde es nicht live schaffen.
Ja, guck mal, dann wird es mit der Review sowieso ein bisschen herausfordern, aber das kriegen wir ja hin. Der Chris ist ja auch in Wien, da gibt es wichtigere Sachen als Wrestling zu gucken, könnte ich mir mal vorstellen. Und ja, irgendwas wird uns da einfallen. Ja, damit sind wir am Ende, was die Card angeht. Und wir können ja mal schauen, was so unter der Woche sich bei den Usern getan hat. Wir halten das heute natürlich etwas kürzer, denn ich habe auch noch was zu erledigen. Aber auf der Startseite haben uns zwei Fragen erreicht, die ich gerne zum Besten geben möchte. Einmal der User Don't Say My Full Name. Er hat nämlich eine Frage und er möchte wissen, ob ein Zusammenhang zwischen dem Umzug von Chris nach München und der Tatsache besteht, dass der erste FC Bayern nicht deutscher Fußballmeister wurde. Dazu kann ich jetzt gar nichts sagen. Ich leite es mal an Chris weiter. Alaba spielt ja schon länger nicht mehr da. Also vielleicht ist da der Österreich-Faktor jetzt durch dich zum Boomerang geworden. Was ist da los?
Du, ich habe da meine Magie ein bisschen spielen lassen. Denn wenn ich quasi mal hier bin...
Hast du auch einen Hund mittlerweile?
Nee, das ist der Hund bei den Freunden, wo ich unterkomme.
Deswegen. Ah, okay.
Ich wollte ein bisschen mehr Spannung in der Liga und habe mir gedacht, ich möchte einen Underdog mal gewinnen lassen. Dass das so ausartet, hatte ich jetzt nicht gedacht, dass die da quasi die Ungeschlagenen sind. Deswegen an alle München-Fans, tut mir leid, und an alle anderen 19 Teams gern geschehen.
Ja, und an das Management von Bayern, Chris ist vielleicht mit Geld zu überzeugen, dass das im nächsten Jahr anders ausgeht. Das ist ja das Tolle an magischen Kräften, man kann sie ja so und so einsetzen.
Wobei, ja, bei Arsenal hat es nicht geklappt, leider. Also,
bitte was?
Bei Arsenal hat es nicht geklappt. Da hat meine Magie leider ihre Grenzen kennengelernt.
Ja, das stimmt. Und komischerweise ist ja bei Arsenal die Magie doch eigentlich eher einzusetzen, so wie ich dich einschätze. Du bist ja ein großer Arsenal-Fan. Ja. Aber es geht ja zumindest wieder aufwärts sozusagen.
Definitiv. Also,
die waren ja vor 3-4 Jahren, oh Gott, das war ja die graue Maus so ein bisschen teilweise schon. Da geht's nach vorne. Der User Phil Brooks, ja, also er ist immer noch nicht wieder einsatzbereit, aber ab und zu schreibt er uns, Grüße gehen raus nach Chicago. Er muss ganz ehrlich sagen, dass er es wirklich gut findet, dass Jay gegen Ilja gewonnen hat. Ja, wir haben darüber gesprochen, wir können es nachvollziehen, er führt es auch weiter aus, denn er möchte gegen Ilja gegen Gunther eben gerade nicht in einer durchschnittlichen Raw sehen, dann doch besser lieber gut aufgebaut. Darüber hatten wir eben auch schon gesprochen. Wieder eine Frage an Chris. PS, wie oft war Chris seit seinem Umzug schon in oder an der Allianz Arena? Also irgendwie scheint man dich da doch mit den Bayern in Kontakt zu bringen, Chris. Wie oft warst du denn schon da?
Ich war noch gar nicht bei der Allianz Arena. Ich wollte tatsächlich damals das Viertelfinale der Champions League schauen, als Arsenal hier war. Bin aber daran gescheitert, dass ein Ticket 456 Euro kostet.
Die paar Groschen.
Die paar Groschen, ja. Stimmt, wieso habe ich es nicht gemacht? und mir wurde gesagt von meinen Kollegen im Büro, dass es unglaublich mühsam ist, von der Allianz Arena wegzukommen. Deswegen habe ich mir einen Spieltag jetzt noch nicht gegönnt, aber jetzt, wo die Sommerpause kommt, werde ich da sicherlich vorbeischauen, denn die sieht ja super schnuckelig aus, auch wenn sie schon tatsächlich älter ist. Aber sieht sehr modern aus, ein tolles Stadion. Aber aufgrund von Zeitmangel und Ticketpreisen, die, möchte ich mal vorsichtig sagen, etwas gestiegen sind, habe ich im Moment noch nicht die Allianz Arena live gesehen, aber ist auf jeden Fall auf dem Schirm. Ja, Olympiastadion habe ich aber schon gesehen.
Ja, da war ich auch schon ein paar Mal, das stimmt. Das ist ja, da kann ja jeder mittlerweile.
Ja, hin. Das ist ja schön dort.
Ja, das finde ich auch. Auch der Olympiapark ist immer sehr, sehr kuschelig. Und ja, Phil Brooks sagt, also wenn es nach ihm ging, würde er, wenn er du wärst, er wäre jeden Tag da, nur um da zu sein. Auch nicht schlecht. Ja, das war die Startseite. Ich weiß nicht, Chris, hast du auf YouTube noch ein, zwei User, die du kurz rauspicken möchtest? Weil dann kommen wir langsam zum Ende, würde ich vorschlagen.
Ja, sehr gerne. Und zwar hier vielleicht einmal Professor Lucky Luke schreibt, schade, dass man nicht aktiver über die Wochenshows weiter erzählt. Ich finde, da geht ein bisschen was unter. Und für den reinen Mainstream-Zuschauer, dieses geniale Video zum Beispiel, könnte man locker mit Links in den Shows einblenden für ein paar Sekunden. Das weiß ich eben nicht, wie das hier funktioniert. Ohne euch, und da bin ich ehrlich, würde ich 80% von dem allen gar nicht auf dem Schirm haben.
Ist das ein Kompliment für uns oder ist das eine Kritik an uns? Das habe ich beim Lesen nicht genau verstanden.
Sowohl als auch, denke ich.
Ah, okay.
Sowohl als auch. Also wir werden uns bemühen, dann vielleicht ein bisschen mehr auf die Shows einzugehen, aber dadurch, dass wir bei vielen Dingen ein bisschen hängen bleiben, würde das wahrscheinlich auch zeitlich ausarten. Und vieles, lieber Lucky Luke, ist tatsächlich auch nicht so spannend. Also ein Tag Team Match zwischen LeRae und Indi Hartwell gegen Chance und Carter ist halt jede Woche das Gleiche. Deswegen überspringen wir da ein paar Dinge, damit wir weiterkommen. Aber nehmen wir uns zu Herzen, aber trotzdem auch wieder cool, dass sich Leute quasi nur über uns informativ auf den aktuellen Geschehen halten. Also denke ich mal, werden wir es auf jeden Fall aufnehmen.
Da würde ich kurz noch was entgegnen ja, sehr gerne, wollen. Sehr gerne. Also auch herzliche Grüße und vielen Dank von mir. Allerdings, also unser Podcast ist nicht der typische Show-Review-Podcast. Das habt ihr ja auch, glaube ich, alle schon gemerkt, die bei uns reinhorchen. Wir machen das ja auch, dass wir zwei Shows immer in einer Woche uns zur Folge, zur Brust nehmen, SmackDown und Raw. Und wir nehmen das eigentlich eher als Anlass, um so ein bisschen ins Philosophieren zu kommen, um so ein bisschen ins Abschweifen zu kommen. Wir gehen natürlich auf alles ein, was in den Shows ist, aber gucken uns eher so das große Booking-Ganze an, in Anführungszeichen, um von den Shows so ein bisschen wegzukommen und einzelne Sachen aufzunehmen, anhand derer wir dann glauben, Tendenzen vielleicht wahrnehmen zu können oder uns vom Hundertstel im Tausendstel zu verlieren. Es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Podcasts draußen, die tatsächlich Show-Reviews machen. Und das ist auch eine super Sache bestimmt. Wir haben damals ja auch mit Raw-Reviews damals angefangen und dann noch eine Smackdown-Review gehabt. Und wir haben nachher gesagt, Alter, es langweilt uns tatsächlich, dann jedes Mal das fünfmal gleiche Match dann zu besprechen, weil das sich eben doch relativ viel wiederholt hat seinerzeit. Und um da so ein bisschen Freshness reinzukriegen, sind wir tatsächlich dahin übergegangen, eher uns so Sachen rauszupicken. Und mittlerweile haben wir uns wieder diesem Review-Format so ein bisschen angenähert. Aber es ist Chris und mir tatsächlich sehr, sehr wichtig, nicht eine reine Show-Nacherzählung zu machen. Weil das wird auf Dauer ein bisschen zäh für uns. Und Chris und mich, also uns macht zumindest, was uns ausmacht, weiß ich nicht, aber es macht uns zumindest extrem Spaß, nicht an irgendein Skript gekettet zu sein, sondern so zu reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Deswegen, in der Tat, wir wollen das gerne aufnehmen, die Anregung, aber wir sind vom Konzept her tatsächlich eher so, dass wir da mehr freestylen, ohne uns da slawisch an die Shows, sag ich mal, ketten zu lassen, uns dran zu orientieren. Chris, ich glaube, so habe ich es halbwegs erklärt rüberbringen können, hoffentlich.
Auf jeden Fall. So, das unterstreiche ich auf jeden Fall. Und jetzt noch abschließend, Sunwater, seinen King of the Ring-Sieg von Gunther im Finale gegen Orton nehme ich sofort und würde Gunther endgültig zum Main-Eventer machen. Danach würde nur noch der World Title fehlen. Und Fatality, Brutality nehme ich auch noch mit hinein. Der sagt, eines Tages wird Cody als Champion dafür sorgen, dass ich vielleicht doch bei einem Pay-Per-View einschlafe. Also, okay. Nicht der Erste, nicht der Letzte, denke ich.
Ja, ich weiß aber, was er meint. Ich weiß, was er meint. Abschiedsgruß geht raus an Gunther. Er möchte nochmal darauf hinweisen, dass er doch nicht von uns eine Benachrichtigung haben möchte, wenn wir mal einen Tag zu spät sind. Er möchte nur wissen, wenn wir jetzt vielleicht komplett ausfallen. Er wird sich erst Gedanken machen, wenn er von uns nichts hört, wenn wir irgendwie mehrere Tage uns nicht gemeldet hätten. Insofern möchte ich mich hier entschuldigen, auch on air, dass ich das falsch verstanden habe. Und wenn wir mal ausfallen, dann werden wir es, Gunther werden wir es auf jeden Fall sagen, ja. Also Günther, Entschuldigung, ich bin jetzt völlig verguntert. Also es ist unser Günther M, sorry, ihr seht ja, der Lack ist bei mir jetzt auch wirklich endgültig ab. Wir müssen jetzt zum Ende kommen, gleich geht auch das Fußballspiel los. In dem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende, einen schönen Pay-Per-View. Wir freuen uns auf euch zum nächsten Mal. Schlussworte diesmal endlich wieder aus Wien.
Ja, vielen Dank. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Pay-Per-View. Ist ja eine überschaubare Matchcard, wird sicher gutes Wrestling bieten. Genießt das Wetter, ich weiß nicht, ob da von euch schon ein paar das Grillwetter quasi genutzt haben, um zu grillen. Und wenn nicht, wenn ja, viel Spaß dabei, guten Appetit und wir hören uns dann, ja, werden wir schauen. Also wir werden miteinander kommunizieren, vielleicht gibt es die Review relativ bald, ansonsten am Donnerstag. Und nochmal auch danke für die vielen Kommentare und ich freue mich schon auf die nächste Woche. Ich glaube, du müsstest dich entmuten.
Ach Mist. Ich wollte gerade sagen, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Verdammt nochmal. Liebe geht raus an euch alle. Bleibt fröhlich. Wir freuen uns auf euch in der nächsten Woche. Dann mit der Review. In diesem Sinne, macht es gut. Tschüss.
Ciao.